So, hallo und herzlich willkommen zur Folge 37 von Channelcast. Wunderbar, das erste klappt schon mal, das neue Gerät zeichnet auf und die Musik blendet automatisch aus. So soll es sein. Ja, jetzt haben längere Zeit nichts von uns hören lassen. Ich glaube, die letzte Sendung war irgendwann Ende März?
Ich glaube, vor etwas über einem Monat. So ganz lang ist das noch gar nicht her.
Na, das ist wunderbar. Und Hörer, die uns kennen, haben die zweite Stimme auch sicherlich schon erkannt. Andreas, machst du Servus?
Ich bin's immer noch. Servus, Christian.
Immer noch.
Ja, uns ist ja in der Zwischenzeit einer verloren gegangen.
Uns ist in der Zwischenzeit einer verloren gegangen, ganz genau. Hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Der Damian musste aufgrund von zeitlichen Problemen sein Engagement hier bei Channelcast einschränken, was dazu geführt hat, dass er gesagt hat, wir sollen ihn bitte nicht weiter als Dauergast mit einplanen. Er wird aber sicherlich gelegentlich, wenn er Lust wieder verspürt, mitzumachen, zu uns stoßen. Jetzt war natürlich für Andreas und mich die Frage, machen wir hier zu zweit weiter, so im Dialog?
Ja, was ja eigentlich eine sehr schöne Option wäre für alle Beteiligten.
Genau.
Aber tatsächlich haben wir einen verloren und sind zwei neue zugelaufen.
Und zwei neue hinzugekommen. Wir haben dann doch gesagt, Channelcast lebt
was
natürlich
ein Stück.
Wir warten ab, bis wir gefragt werden.
Ja, seid jetzt mal noch leise. Ich muss den Andreas noch weiter runterdrehen, der ist einfach immer so laut. Wenn wir gesagt haben, nee, Channelcast liegt natürlich auch ein Stück weit von...
Irgendwo läuft im Hintergrund...
Das muss aber bei dir auf deiner Webseite sein, ja.
Ich
habe nichts weiter im Hintergrund laufen.
Bei mir ist... Okay, ich habe jetzt den Lautsprecher gerade ausgemacht. Jetzt ist hier auch nichts mehr.
Nee, wir hören auch nichts weiter. Das passt schon.
Alles klar, dann passt das.
Aber deine Spur wird aufgezeichnet, wie ich sehe. Das ist alles in Ordnung. Nein, wir haben gesagt, Channelcast ist ja ein Stück weit auch geprägt durch ein großes Stück an Meinungsvielfalt. Und wir beide haben zwar vertreten prinzipiell auch eine Meinung, aber es können natürlich auch noch mehr Meinungen sein.
Ja, wir
sein.
Sind uns auch immer sehr einig. Wir vertreten immer eine Meinung.
Das will ich jetzt nicht immer so unbedingt
Nein,
sagen.
Nein, nicht immer, aber doch.
Aber es stimmt schon, es muss natürlich so sein, dass wir hier einfach noch ein bisschen mehr Meinung am Start haben. Deswegen haben wir noch zwei Mitstreiter an Bord geholt. Und die wollen wir jetzt euch auch mal kurz vorstellen. Als erstes zu uns gestoßen und jetzt dauerhaft an Bord ist der Alexander Roth. Servus Alex.
Ja, hallo und willkommen die Hörer, hallo.
Genau, und ich darf dich ganz kurz ein bisschen einführen, Alex. Wir beide kennen uns ja nun auch schon viele, viele Jahre, was daher führt, dass du mal bei uns in der Redaktion bei Channel Partner gearbeitet hast. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, von wann bis wann das war, weißt du es noch?
Ja, 2004 bis 2006.
2004 bis 2006, also gute zwei Jahre. Du hast Volontariat bei uns gemacht.
Die komplette Nummer, ja.
Die komplette
Nummer. Da hieß es noch Computerpartner übrigens damals, als ich begonnen habe. Die Umstellung im Namen war während der zwei Jahre.
War während der zwei Jahre.
Ja.
Ach, tatsächlich, ja. Ja, das war in einer Zeit, als wir glaubten, dass Computerpartner nicht mehr zielführend ist, weil es irgendwie jeder davon geschwafelt hat, dass jetzt hier Computer etc. ins Wohnzimmer gehen und alles Mögliche noch passiert. Und dann war man der Meinung, man müsse sich anpassen und dann wurde aus dem Computer einfach Channel gemacht und seitdem eben Channel-Partner. Mhm. Ja, zwei Jahre warst du bei uns mit an Bord.
Du warst stellvertretender Chefredakteur. Der Chefredakteur damals war Damian Sicking.
Genau, um einfach auch mal die Historie ein Stück weit darzustellen. Der Alexander hat mittlerweile ein eigenes Unternehmen gegründet, nennt sich Evernine. Und wir sitzen jetzt heute beim Alexander auf Einladung hin bei ihm im Büro. Wunderbar gelegen hier im Münchner Westen, auch direkt in der Westendstraße. Soll ich die Hausnummer auch noch durchsagen?
Darfst du gerne verraten, ist kein Geheimnis hier, sind öffentlich.
Also Hausnummer 27 und zwar ist es ein alter Laden. Hier war früher mal ein T-Shirt-Geschäft drin, hast du mir erzählt.
Klamottengeschäft, genau, ja.
Klamottengeschäft. Das heißt, die Leute wandern hier draußen vorbei, die Autos fahren vorbei und wir haben uns hier zwei Schreibtische zusammengeschoben und haben unser Equipment aufgestellt und podcasten heute hier. Also nochmal ganz herzlich willkommen, Alex.
Vielen Dank.
Du bist ja den ganzen Channel-Themen auch nach wie vor sehr treu. Das, was du dort alles machst, hat ja originär auch immer mit dem Channel zu tun. Vielleicht erzählst du mal kurz so, was deine Company macht.
Ja, also ich stelle mich jetzt auch mal nochmal ganz kurz vor. Ich bin nach wie vor noch als Redakteur im Channel sehr aktiv. Da mache ich hauptsächlich für die Channel-Partner noch viele redaktionelle Berichterstattungen. Ich unterstütze auch den Verlag IDG bei vielen Aktionen und Events, die auch im Channel-Umfeld stattfinden. Bin auch generell der rasende Reporter nach wie vor seit 2004 auf allen größeren US-Veranstaltungen zum Channel. Da vertrete ich die Channel-Partner.
Du bist der Meilensammler, ja.
Der Meilensammler, genau. Ja, die Frequent Traveler-Karte von Lufthansa, die habe ich zumindest, aber sonst woanders nicht. Und das ist aber nur ein Teil. Des Weiteren ist das, was ich glaube, viele, die sich selbstständig gemacht haben, als Journalisten, ich habe mich erweitert und unterstütze, biete mein Wissen und mein Netzwerk auch Unternehmen an. Mein namhaftester Kunde ist, und das darf ich ja auch sagen, und das ist auch kein Geheimnis, ist Cancom, die sich ein spannendes Unternehmen, wo sich ja sehr, sehr viel tut. Und ich hier auch sehr eng, auch mit dem Board zusammen, Herrn Weimann auch zusammen, viel in der Unternehmenskommunikation strukturiere und aufbaue. Mhm. Und wir hier auch viel mit den Herstellern zusammenarbeiten. Hier geht es auch viel um Beratung, wie man heute eben die Kundengruppen, die sich ja im Channel auch verändern, anspricht. Und entsprechend einfach auch, wie man es schaffen kann, als Unternehmen auch im Channel laufenden Content zu produzieren, der interessant ist, damit man sich natürlich interessant hält. Mhm. Und was wir also noch machen, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir jetzt so enorm gewachsen sind, das ist ja hier ein ganz stolzes Ladengeschäft, auch mit vielen Arbeitsplätzen. Ja.
7 habe ich, glaube ich, gezählt.
Ja, genau, sowas, ne? Genau. Ist, dass wir eben diesen nicht nur schriftlichen Content eben liefern oder eben auch die Firmen beraten, sondern gleich alles mitliefern. Also wir machen Social-Media-Betreuung, wir machen zunehmend auch komplette Filme, gehen auf Events und machen die Filmberichterstattung, schaffen Formate und machen viel Design auch, Webprogrammierung, helfen Homepages oder Kampagnen zu programmieren optisch. Mhm. Also nicht nur quasi die Beratung und den Inhalt, sondern also den schriftlichen Inhalt, sondern auch die alles drumherum und auch vor allem Bewegtbilder. Und ich finde es jetzt toll, dass wir auch hier mit dem Podcast, dass es auch ein Format ist, was erhalten geblieben ist, weil man ja denken könnte, in Zeiten von Videos hat Podcast keine Zukunft mehr, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und deswegen macht es mir auch, ich bin auch ein langer Fan von eurer Sendung und es ist eine besondere Ehre, jetzt auch bei euch mit dabei zu sein.
Sehr schön, der Alexander hat gerade erzählt, hier Videos macht er auch. Als ich reingekommen bin, ist mir sofort ein Koffer aufgefallen, der hier rumsteht. Da ist eine Drohne drin, so ein Quadrocopter, wo dann so eine GoPro drunter geschnallt wird und dann macht ihr so fancy Videos. Ich glaube, bei aktuell kann man sich sogar auf cancom.info dieses Video anschauen.
Genau.
Wo eine Veranstaltung, glaube ich, mitgefilmt wurde.
Das ist ein Beispiel. Das ist, wir sagen ja auch jetzt, wir versuchen ja nicht einfach nur den Content für die Unternehmen zu liefern, weil darum geht es ja genau, dass man auch Plattformen schafft, Formate schafft, die auch Sinn machen, die auch vom Leser eben abonniert werden können, so wie jetzt euer Channelcast auch oder unserer. Ich bin ja inzwischen jetzt auch Teil. Mhm. Und da geht es eben darum, dass wir jetzt zum Beispiel diese Drohne einsetzen, um eine Veranstaltung, also hier haben wir ein Intro kreiert mit der Drohne für Cancom, also für die Beiträge, die wir auf Cancom bringen. Da sind wir das sehr lustige Geschichte auch, das mit dieser Drohne das Haus hochgeflogen, diesen Turm in München von Cancom und haben da quasi das Intro gedreht. Und es war tatsächlich so, dass zufälligerweise genau an dem Tag Vorstandssitzung im 11. Stock war.
Und die haben schon gemeint, da kommt die Bechtle-Drohne vorbei. Ja,
das ist wirklich die Wahrheit. Also das klingt einfach absurder als es. Also es war tatsächlich so, da war wirklich Vorstandssitzung und dann flog, und das war schon so lustig, weil als wir das erste Mal hochgeflogen sind mit der Drohne, ist so manchmal das Fenster aufgegangen und dann kam es so manchmal ziemlich eindeutige Gesten aus dem Fenster raus, so weg, gewunken weg. Oder auch abschätzige. Es war sehr lustig und dann ganz oben ist es tatsächlich, das hat mir dann also die Assistentin im obersten Stock berichtet, weil wir ja unten waren, dass die da alle rausgestürmt sind, also die Vorstandssitzung. Die haben die kurz aufgelöst und haben, weil die wirklich, wirklich unsicher waren, was da draußen rum schwirrte vor dem Haus. Dann sind wir noch zum zweiten Mal hochgeflogen und jetzt haben wir ein wunderschönes Intro. Und die Drohne verwenden wir auch generell jetzt zum Beispiel, wenn man in der BMW-Welt oder sonst wo IT-Veranstaltungen sind, wir eingeladen sind mit dem Drehteam, dann kann man natürlich da super ganz andere Eindrücke und Bilder schaffen, als wenn man jetzt durch die Menge geht. Und ist ein schickes Spielzeug.
Was mich ja gleich auf die Idee bringt, wir müssen mal ein schickes Werbevideo machen, Image-Video machen von Channelcast.
Das Team sitzt hier theoretisch dafür. Genau, ja.
Sehr gut. Wunderbar. Während Carsten steht die Drohne über dem Tisch.
Genau. Ja, vielen Dank, Alex. Also schön, dass wir dich hier auch mit an Bord haben. Und jetzt mache ich Handover zum Andreas, der wird unseren zweiten Mitstreiter vorstellen.
Den zweiten Teilnehmer. Christian, ich höre mich kaum. Ist das Masche oder ist das echt?
Also du bist hier so dermaßen hoch ausgepegelt. Also
na Wahnsinn.
Aber wenn du dir selber zu leise bist, du weißt ja, wo du drehen kannst.
Ja, aber ihr seid laut.
Wir sind laut,
du hörst nur mich leise. Ich höre nur mich leise, ja, ja.
Ah, okay.
Okay. Neuzugang im Channelcast Nummer 2.
Genau.
Der Channelcast hatte historisch ja so ein gewisses Channel-Partner-Übergewicht. Und
das ist aber nur der Historie
bedingt. Das ist der Historie geschuldet, das weiß ich. Aber dann war die Idee, wir könnten ja mal ein Gegengewicht schaffen. Und tatsächlich sitzt neben mir Markus Reuter. Markus Reuter, mein sehr langjähriger Mitarbeiter, Nachfolger bei Computer Reseller News.
Servus Markus.
Moin Moin und Servus.
Servus Markus. Du bist jetzt, du hast Moin Moin gesagt, du bist in Flensburg. Hast dich mit Channel Observer selbstständig gemacht, hast eine eigene Plattform zu laufen. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich jetzt auch hier sein darf. Freut mich sehr. Ich mache das sehr gerne. Bislang habe ich ja eigentlich immer nur geschrieben und mal moderiert, wie jetzt mal auf der EM Top von Ingram Micro auch ein Forum oder natürlich früher auch CNTV, aber so Radio oder Podcast machen, das ist eine neue Erfahrung. Ja, ich war 15 Jahre bei CRN. Als ich mich vorgestellt habe im Januar 98 oder Ende 97, da war das auch bei dir, Andreas.
Ganz genau, wir hatten das ja. Vorstellungsgespräch damals zusammen.
Unsere Garderobe war leicht unterschiedlich. Ich hatte so einen schicken Anzug an und sogar einen Schlips. Und ich glaube, du hattest ein Totenkopf-T-Shirt und Springerstiefel.
Ja, so ähnlich war das.
Ja.
Im Ernst?
Ja.
Ah, ja, ja.
Da darf ich ganz kurz einhaken übrigens. Als wir damals eingestellt worden sind, waren wir zwei Volontäre. Entschuldigung, dass ich da hier unterbreche. Aber ich weiß noch, dass Damian Sicking hat uns damals vor allem deswegen in die Auswahl genommen und hat uns ja dann auch letztlich eingestellt, weil wir die einzigen beiden Bewerber waren mit dem Anzug.
Ehrlich?
Also er hat gesagt, ja, da hat er, und er achtet ja auch sehr drauf, ja, auf diese Dinge, und das, da kann ich mich noch dran erinnern. Also das war bei uns, bei der Computerpartner, bei der Channelpartner ging es da so zu, ne?
Hat sich aber auch einiges getan mittlerweile. Mittlerweile also sieht man Damian auch mit
ja, Damian Jeans, sieht man Sakko mittlerweile ganz und anders.
Krawatte, ja, ja, ja.
Ja, ich konnte jedenfalls froh sein, dass ich dann eingestellt wurde, weil ich ja mit der Garderobe dann eigentlich nicht zum Unternehmen gepasst habe mit Anzug. Aber war dann 15 Jahre bei CRN. Aber
du konntest natürlich über dein Studium punkten.
Ja, das hatten wir gleich.
Bei uns war Einstellungsvoraussetzung abgeschlossenes Philosophiestudium. Nein, das hatte ich damals sehr positiv notiert und bemerkt.
Ja, und dann, wie gesagt, war ich da 15 Jahre, 7 Jahre Chefredakteur, vor 2 Jahren gekündigt, selbstständig gemacht und dann auch einen massiven Ortswechsel vorgenommen von München, die Stadt, die ich nach wie vor ganz großartig finde, nach Flensburg gezogen, auch sehr schön. Und habe mich da mit Channel Observer selbstständig gemacht, eine Plattform für den IT-Handel, channelobserver.de. Ja, die lässt sich prächtig an, ist jetzt seit anderthalb Jahren online, macht viel Spaß und jetzt bin ich mal wieder für ein paar Tage in München, was mich sehr freut und ja. Bin mal gespannt, was kommt hier.
Und wir kriegen das hoffentlich hin, dass wir regelmäßig die Sendung terminlich so setzen, dass du dann auch in der Zeit in München bist.
Ich bin immer gerne hier und es ist immer großartig. Wie gesagt, die Stadt ist toll und ist auch mal ein Gegenpol zu Flensburg. Stadt leicht kleiner mit 90.000 Einwohnern. Du hast zwar das Meer um die Ecke und die Küste und das ist toll, aber hier mit dem Ganzen drumherum, das ist schon eine andere Liga.
Ja, das werden wir auf alle Fälle versuchen, dass wir das irgendwie an den Start kriegen. Ich war vorletztes Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag und auch den Sonntag in Berlin und habe teilgenommen an einem Podcasting-Workshop. Da sind vorwiegend, ja, da so im Prinzip die Szene da, da waren etwa 70 Podcaster da und es gibt hier einige Projekte in der Community, wie beispielsweise die Plattform, die wir auch vernutzen, um unsere Podcasts zu veröffentlichen. Also das Ding, was ihr auf der Webseite seht mit dem schönen Player, das ist ein, es nennt sich Podlove Podcaster Plugin und ist eben für WordPress und unterstützt eben, oder da treffen wir uns regelmäßig, um ein bisschen drüber zu sprechen, wie wir das Thema noch weiterentwickeln können. Da hat sich eben viel getan. Früher hatte man einen Podcast einfach nur hören können, indem es einen Play-Button gibt, den gibt es natürlich nach wie vor, aber es sind mittlerweile beispielsweise Kapitelmarken in die Podcasts reingewandert. Das heißt, wann immer wir ein neues Thema hier aufmachen, zu einem neuen Themenbereich sprechen, setze ich eine sogenannte Kapitelmarke und der Webplayer, also auch der Player auf dem iPhone oder anderen Smartphones, die unterstützen in der Regel Kapitelmarken und man kann also die Stelle, die man hören möchte oder das Themengebiet, das man hören möchte, auch direkt anspringen. Es besteht insofern keine Notwendigkeit mehr, den doch sehr kurzen Podcast, den wir machen, komplett durchzuhören oder durchhören zu müssen. Manche sagen, ja, es ist ihnen zu lang, weil wir teilweise bis zu 4 Stunden quatschen. Ich kenne Leute, die sagen, 4 Stunden was und schon, warum dieses Mal so kurz? Die können sie mir kaum erwarten, längere Folgen zu hören. Aber wie gesagt, es bleibt jedem unbenommen, da ein Stück weit mit den Kapitelmarken zu arbeiten und Themengebiete auch direkt anspringen zu können. Das ist also möglich.
Man kann auch übrigens über das Interface auf der Website sehr schön einzelne Kapitel verschicken.
Ja.
Das heißt, wer tatsächlich dann Leute darauf hinweisen möchte, ups, im Channelcast wurde über mich gesprochen oder über jemand anderen,
ja,
der kann sehr genau das einzelne Kapitel mit einer Marke als Link,
ganz genau,
mit einer Marke als Link verschicken. Also das ist sehr, sehr komfortabel.
Also
man braucht sich nicht drüber beklagen, dass der Podcast zu lang ist. Er ist tatsächlich häppchenweise konsumierbar.
Er ist häppchenweise,
ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen.
Ja, das ist ganz wichtig, weil da hatten wir uns im Vorfeld in unserem Workshop, den wir heute im Vorfeld nochmal gemacht haben, auch unterhalten, was die Länge des Podcasts anbelangt. Wir haben gesagt, wir lassen es so. Wir wollen ein Stück weit auch in die Tiefe gehen. Ich denke, das ist auch etwas, was dieses Format auch ausmacht. Wir wollen nicht wichtige Themen liegen lassen oder nur ganz kurz anschneiden, sondern es geht auch darum, hier ein bisschen mit einzusteigen und mal die verschiedenen Meinungen abzuhören. Man kann also wirklich auf die Sekunde genau an eine Stelle im Podcast gehen. Es gibt dort eine Sharing-Funktion, die werdet ihr sicherlich entdecken in dem Player, und diesen Link dann verschicken, und dann landet derjenige, dem man es schickt, landet exakt auf die Sekunde genau an der Stelle.
Also. Das, ich glaube, das Wichtige zu sagen ist auch, dieses Interface, was man auf der Webseite findet, man kann das aufklappen.
Das kann man aufklappen.
Da ist oben so ein kleines Icon mit, so, das sieht aus wie eine Liste.
Genau.
Das sieht man, da kann man dann wirklich auf das vollständige Format ausklappen.
Genau.
Ich habe mich da am Anfang total doof angestellt. Ich habe gedacht, sind die auf die Kapitelmarken, sondern ich finde die nirgends.
Ja.
Und dann bin ich einfach drauf gekommen, oh, klappt aus. Ja. Hat aber ein bisschen gedauert.
Ja. Also der wird jetzt derzeit auch optisch nochmal ein Stück erweitert oder umgebaut, gerade der Player. Also die Leute, die das machen, das ist ein Open-Source-Projekt, wo sich also alle auch einbringen können. Das wird nochmal ein Stück weit überarbeitet, und es werden auch noch neue Funktionen hinkommen. Dahingehend, dass Hörer, die den Player benutzen, beispielsweise zu einem bestimmten Thema dann auch gleich die Links angeboten bekommen. Also die werden dann auch automatisch eingeblendet und bietet dann weiterführende Informationen. Für uns im Backbereich sozusagen kriegen wir noch Statistikfunktionen rein. Also das wird ständig weiterentwickelt. Das war ganz interessant. Ich habe den Workshop auch dazu genutzt, und da erzähle ich vielleicht nochmal wenigstens ganz kurz drüber. Wir hatten bisher eine Aufnahmesituation, wo wir ein konventionelles Mixer am Start hatten. Kennt man ja mit diesen ganzen Laufzügen und den Tausenden von Drehknöpfen und Potis, wo man alles Mögliche einstellen kann. Und haben uns dann hier immer verkabelt. Da hatten wir, Andreas, in der Regel so gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde dran gesessen.
Ja, ne? locker eine dreiviertel Stunde, absolut.
Mhm. Und das war mir immer ein bisschen Dorn im Auge, weil wir halt jedes Mal das Equipment auf- und abbauen mussten. Und auch in der Szene gibt es einen, den Ralf Stockmann, der die Wikigeeks macht, auch einen tollen Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann, der eine Audiosoftware an den Start gebracht hat. Man nennt es hier Digital Audio Workstation, DAW abgekürzt, die also jetzt unseren Podcast aufzeichnet, und wir haben nur noch ein kleines Audio-Interface am Start und einen Kopfhörerverstärker, an dem wir angestöpselt sind, und kriegen jetzt, nachdem wir die Kollegen alle einmal eingepegelt haben, uns dann in Zukunft auch in 10 Minuten an Start, und das ist auch für uns schon mal eine große Erleichterung. Ich war immer sehr skeptisch, was Aufnahme anbelangt, auf dem Rechner selber. Wir wissen gerne, die bleiben auch gerne mal stehen oder schmieren ab oder sonst irgendwie etwas, aber ich habe es jetzt 4 Tage auch mal am Stück durchlaufen lassen und nur Musik aufgezeichnet, mhm, und das ging tadellos. Also neue Technik am Start, wir hoffen, dass heute nichts passiert und dass ihr uns auch in gewohnt guter Sprachqualität hört. Da könnt ihr uns aber auch gerne noch Feedback geben, dann können wir da gerne noch mal ein bisschen nach- und aussteuern. Ja, damit haben wir die wichtigsten 3 Punkte zum Thema Housekeeping, den wir heute mal an den Anfang stellen, schon abgefackelt. Neue Location, neue Mitstreiter, neue Technik und, über was wir da vielleicht noch kurz sprechen sollte, neue Themen. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch noch Gedanken darüber gemacht, sollen oder können wir noch ein bisschen neue Struktur in den Podcast bringen. Was zur Folge hatte, wir haben, glaube ich, zwei Rubriken mal rausgeschmissen, nämlich Japan, über das wir früher viel geschwafelt haben. Da kam aber einfach auch ständig die eine oder andere Horrormeldung.
Also in Japan war ja, ja eine Zeit lang sehr viel los und sehr viel Schlimmes los.
Ja.
Und es ist etwas abgeebbt.
Deswegen haben wir es jetzt mal rausgenommen und auch den Bereich Smartphones. Smartphones haben wir auch rausgenommen.
Weil Smartphones irgendwie doch überhaupt keine Rolle mehr spielen am Markt.
Den Rest werden wir alles versuchen, ein bisschen zu straffen und auch nur die Themen an den Start zu bringen, die uns tatsächlich wichtig sind, aber ansonsten machen wir in gewohnter Art und Weise weiter. Wir haben noch zwei ganz interessante redaktionelle Formate, denke ich, gefunden. Die werden wir jetzt mal noch ein bisschen ausarbeiten. Ich glaube, da verraten wir vielleicht auch noch nicht allzu viel davon. Oder sollen wir es schon verraten?
Nein, ich würde noch nicht so viel sagen.
Wir wollen ein paar Akzente setzen in der Sendung, in den Stunden, wo wir moderieren. Das ist immer wieder quasi, dass wir mal ein bisschen was Schnelleres deklinieren und wo wir dann wirklich auch sagen, also jetzt kommt ein Highlight.
Genau. Spannung, ja. Entspannung.
Spannung und
ja.
Ja.
Spannung und Entspannung, ganz genau. Ja.
Und wir schauen, dass wir da etwas näher an unsere Hörer heranrutschen mit den Formaten.
Genau, das war die.
Und ich verspreche, dass ich als Jüngster hier auch versuche, den Herren hier ein bisschen Feuer zu legen. Ja, den alten Herren hier.
Sehr, sehr gut. Ansonsten sind wir auch gut verköstigt. Die Freundin vom Alex hat hier noch zwei Kuchen vorbeigebracht, die sie selber gebacken hat. Wir haben zu trinken da reichlich, wenn von euch übrigens jemand was will, mir bitte Bescheid sagen, ich sitze an der Quelle, wir haben hier verschiedene Sorten Adelholzner Gedöns am Start. Die da?
Ja, gleich. Okay. Danke.
Und wir haben auch noch Bier da, falls es ist.
Hier bitte auch erstmal eine Schorle.
Erstmal Bier? Bitte.
Nein, erstmal später Bier, gut. Danke.
Okay. Was möchtest du für eine Sorte?
Das ist mir gleich. Kirsch.
Gut, dann kriegst du Apfelkräuter.
Das ist fast das Gleiche.
So Almdudlerart, glaube ich. Das ist sicherlich nicht schlecht. Also auch da sind wir bestens versorgt. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer gerne, wenn von der Hörerschaft eine Kleinigkeit reingeschickt wird. Die verspeisen wir dann natürlich auch nebenher noch. Tja, dann sind wir eigentlich mit dem Punkt Housekeeping durch. Und ich muss jetzt hier, habe ich mir aufgeschrieben, die Taste M drücken und dann wird hier eine Kapitelmarke eingezogen. Schau ich mal, ob das funktioniert. Zack, jawohl. Perfekt, wunderbar. Dann können wir einsteigen. Distribution haben wir als erstes uns aufgeschrieben, weil es natürlich auch ganz aktuell
ist. Nee, die Personalien, Christian,
ich will mich da nicht reinmischen. Ja, natürlich. Entschuldigung.
Christian.
Völlig richtig.
Man muss sich an den neuen Ablauf erstmal gewöhnen.
Aktuell ist um Personalien. Da haben wir drei Sachen drinstehen, drei Personalien. Die erste eine, die der Andreas vorhin
entdeckt hat. Ne? Ja, ich schaue ja immer ein bisschen auf Xing rum, wer so sein Profil gerade ändert. Und tatsächlich Profiländerung Klaus Helmich. Klaus Helmich, wir erinnern uns, bis vor nicht ganz allzu langer Zeit noch der Chef bei der Actebis.
Ja.
Inzwischen also. Mhm. Klaus Helmich ist dann ausgeschieden, für Außenstehende relativ überraschend. Und ist jetzt seit April Mitglied der Geschäftsführung bei Galeria Kaufhof in Köln.
Es ist schon interessant.
Ist schon absolut interessant, als Angestellter, also fest angestellt. Mhm. Mitglied der Geschäftsführung Galeria Kaufhof ist ja durchaus ein interessanter Laden. Kaufhaus gehört zur Metro. Interessant, ich denke, die Aufgabenstellung bei einer Galeria Kaufhof dürfte auch sehr interessant sein, halt den klassischen Einzelhandel weiterzuentwickeln. Vermutlich Online-Dinge zu tun. Ich glaube, ein ganz interessanter Job. Und ich denke, man kann auf jeden Fall gratulieren und sagen, Klaus Helmich,
Donnerwetter,
alles Gute, viel Erfolg im neuen Job.
Richtig, die zweite Personalmeldung, auch ein alter Bekannter.
Ja, aus demselben Haus.
Aus demselben Stall. Genau, aus demselben Stall, nur noch einige Zeit vorher.
Die haben zusammengearbeitet. Ehemaliger Deutschlandchef bei der Actebis.
Ganz genau.
Michael Urban. Mhm. Ist ja zu Techdata gewechselt und jetzt auf der Ingram-Hausmesse haben verschiedene Leute erzählt, Mensch, Michael Urban hat bei Techdata einen neuen Job, das ist so interessant, was macht er denn? Ich habe gesagt, ja, Mai, was wird er da machen? Er ist, Er ist weltweiter Vertriebschef, wurde mir von zwei Leuten unabhängig versichert. Ihr habt auch mit ein paar gesprochen.
Ja, ich hab's nicht gehört, aber die letzte Meldung, wo alle dann gesagt haben, boah, das ist ja erstaunlich, war, ist schon lange her, das war ja im September 2012, wo er dann europaweit fürs Broadline-Geschäft zuständig wurde. Seitdem hat man nichts mehr gehört und gelesen über ihn und jetzt das nächste Ausrufezeichen, dass er weltweiter Vertriebschef sein soll, was ja durchaus erstaunlich ist, wie ich finde. Mhm. Ja. Also nochmal befördert. Ne?
Absolut.
Ja,
absolut.
Vor allen Dingen, dass ein amerikanischer Konzern einen Deutschen tatsächlich mit so einer sehr hohen und Schlüsselfunktion auch betraut, ist ja eigentlich auch eher unüblich. Ja, in der Regel besitzen amerikanische Konzerne Schlüsselfunktionen ja schon auch mit ihren eigenen Landsleuten.
Ja,
da muss es sich tatsächlich in irgendeiner Form angeboten haben.
Die deutschen Tech-Data-Schlüsselfunktionen wurden irgendwann weitgehend eingeebnet, nachdem man Computer 2000 übernommen hatte,
ja.
Zeit später.
Ja, das ist wohl wahr,
richtig. Also das ist eine sehr interessante Personalie.
Ja.
Und da kann man auch wirklich nur alles Gute und viel Erfolg wünschen.
Genau. Dann gab es noch eine dritte Personalie, die hast du mitgebracht, Markus, ne?
Ja, das ist die Meldung ging bei der Hausmesse von Also rum, ist schon etwas länger her, aber glaube ich noch gar nicht so bekannt, dass der Jörg Hasselbach jahrelang bei Devil für den Einkauf und Vertrieb verantwortlich und dann viele Jahre bei Tarox, der ist zum Notebooks Billiger gewechselt und ist dort seit 1. April jetzt Vertriebsleiter bei Notebooks
Billiger. War der unzufrieden bei Tarox oder war Tarox unzufrieden bei ihm?
Habe ich nicht gehört, Andreas. Nein, ich habe keinen weiteren Hintergrund gehört. Er ist, wie gesagt, dort für den gesamten Vertrieb jetzt zuständig, seit einigen Wochen. Heute hat er wahrscheinlich gerade bittere Stunden. Jetzt gehe ich doch mal auf die Fußballergebnisse zu sprechen. er ist Eintracht Braunschweig-Fan, wahrscheinlich über die vielen Jahre, historisch gewachsen. Und dort sieht es gerade düster aus, weil die liegen 1-0 zurück und HSV 1-1, also Braunschweig direkter Absteiger, so wie es jetzt aussieht zur Halbzeit. Es gibt schon Nachfolger für ihn bei Tarox. Ecevit Güneser ist jetzt der neue Einkaufsleiter bei Tarox, der dann auf Jörg Hasselbach gefolgt ist.
Okay. Den kannte ich noch nicht.
Nee, kannte ich
nicht. Jörg Hasselbach schon. Ich hatte das auch schon gehört, aber es gibt so manche so Personalien, die rutschen dir dann durch. Mhm.
Ja, es gibt da auch nicht für alles eine Pressemitteilung, dass man es dann und im Büro mitbekommen würde.
Man hielt sich bei Tarox auch etwas bedeckt, würde ich mal sagen.
Ja, von Tarox Seite hat man es nicht kommuniziert.
War nichts zu hören.
Bei Notebooks Billiger gibt es ja auch nicht jede Woche eine neue Pressemitteilung.
Nicht wirklich, ja.
Nein.
Das stimmt.
Nein.
Gut, ja, das waren die Personalmeldungen und jetzt kommen wir aber tatsächlich in den Bereich.
Die waren aber kompakt, die Personalmeldungen.
Distribution,
ja, ja. Donnerwetter, aber die hatten es schon in sich.
Aber die hatten es in sich, genau, würde ich auch sagen. Waren drei Karäter. Ich bin mal gespannt, wenn ich mir die Aufnahme später anhöre, wie das mit den Autos ist. Aber gut.
Die hier vorbeifahren, ja. Ich kann die Tür auch zumachen.
Du kannst ja auch mal zumachen, dann sehe ich später mal auf der Aufnahme,
wenn wir erstickt unter den Tisch fallen, dann...
Das glaube ich nicht. So, genau. Dann schauen wir mal, ob das anders oder besser ist. Vielleicht stört es ja auch nicht, wenn man es nicht hört. Dann kann man ja in Zukunft natürlich auch gerne auflassen. Jetzt kommen wir aber zum Bereich Distribution. Und der erste Punkt, den wir uns aufgeschrieben haben,
Das ist noch nicht so lange her, Christian.
Ein paar
das
Tage war vorgestern. War die Hausmesse von der Ingram Micro. Und zumindest Andreas, Markus und ich waren dort ich war nur auf dem VIP-Abend am Mittwochabend, war dann am Donnerstag selber nicht auf der Messe, aber vielleicht sollten wir ein bisschen drüber sprechen, wie ihr so die Hausmesse in diesem Jahr...
Wir haben sogar auf der Messe gearbeitet.
Ich habe da sogar richtig gearbeitet und wie ihr diese auch so wahrgenommen habt.
Ja, war viel los. 4.500 Besucher hat Ingram Micro gestern kommuniziert, per Pressemitteilung sollen es gewesen sein. Ja, es wirkte sehr voll, auch wenn wir nicht jetzt jeden Einzelnen durchgezählt haben. Es war wirklich ordentlich was los.
Es wirkte auch sehr früh sehr voll.
Ja.
Also bei Ingram ist normalerweise so, dass gegen so ab 11, halb 12 ist dann wirklich voll. War dieses Jahr aber schon früher.
Mir wurde auch gesagt, dass auch am späten Nachmittag auch noch relativ viel los
ist.
Warst du eigentlich auch dort, Alex?
Ich war nicht dort, aber ich kenne natürlich ganz, ganz viele, die dort waren und die haben ja auch alle live von Facebook berichtet, wie man das heute so macht. Und also ich habe auch das Gefühl, absolut, also großes Meeting in diesem Jahr.
Ich fand auch den VIP-Abend am Vorabend erstens besser gemacht als die Jahre davor.
Ja.
Es gab keine große Keynote. Markus Ade hat die Leute begrüßt und das war es dann auch. Mhm. Und dann ging es in sehr angenehme Atmosphäre in der BMW-Welt, in so eine Networking-Veranstaltung, wo man miteinander spricht über. Es gab noch eine Show-Einlage, waren Bond-Songs, die gesungen wurden. Ich fand das sehr angenehm.
BMW und James Bond passt natürlich zusammen. Also stattgefunden hatte das Ganze in der BMW-Welt, hier im Olympiapark in München.
Es war sehr entspannt, es war sehr gut besucht. Ich hatte den Eindruck, deutlich mehr Leute als die letzten Jahre.
Ja.
Und
naja, das weiß ich nicht.
Ich hatte sehr interessante Gespräche.
Einfach auch größer, ne? Es hat sich.
Die Location war auch sehr groß, ja. Und mir hatten dann einige von Ingram gesagt, na, in die vorherige Location hätten auch die vielen Leute nicht reingepasst. Also es müssen schon mehr gewesen sein. Es war sehr hochrangig.
Es war großzügig von den Örtlichkeiten. War es großzügig und vielleicht haben sie auch auf Vorträge verzichtet, weil im vorigen Jahr war ja Heiner Brandt da, Keynote-Speaker, der mag vielleicht ein guter Handballtrainer sein, aber es war als Vortrag schon etwas suboptimal.
Zermürbend.
Oder? Ja, ne?
Ja.
Also ich fand den genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
Den Heiner Brandt, aber
ich wäre enttäuscht gewesen, wenn er anders gewesen wäre.
Also ich konnte dem Vortrag da nicht folgen. Also das war mir irgendwann, bin ich da echt ausgestiegen. Aber das war auch extrem lang irgendwie und
ja.
Der hat nur abgelesen, das war.
Ja, und er hatte auch seine sehr ruhige Art vorzutragen und ja.
Wobei, ich glaube, hatten da nicht in der Sendung, als das gewesen ist im vergangenen Jahr, Damian, hatte der nicht den total klasse gefunden? Oder war es andersrum? Du fandst ihn klasse und Damian fand ihn schlecht?
Nein, also ich fand einige Inhalte, also einige Sachen, die er erzählt hat, fand ich sehr gut. Mhm. Aber der Vortrag war also wenig mitreißend. Das ist schon definitiv wahr. Er ist aber auch als Typ so, der war auch als Spieler so.
Jetzt hat ja... Du hast gerade erzählt, so vom Programm her, Markus Ade hat im Prinzip nur eine kurze Keynote gehalten und die Leute begrüßt. Er hat aber, denke ich, auch noch über ein ganz interessantes Thema gesprochen, auf das er eingestiegen ist, dass man jetzt so im Moment mal gar nicht unbedingt in dem Thema Distribution verankert wissen will. Ist mir zumindest aufgefallen. Und zwar, er hat relativ viel über das Thema Internet of Things gesprochen. Und über das Thema Industrie 4.0, über das Zusammenwachsen.
Ja.
Und da hat er eigentlich schon mal so einen Blick vorausgeworfen, wo so seiner Meinung nach auch ein Stück weit die Reise hingehen wird. Und hat dort anhand von einigen Beispielen auch mal so ein bisschen erzählt, wo es so Bereiche gibt, die mittlerweile zusammenwachsen.
Ja, das wird das neue Infrastrukturgeschäft werden.
Ja.
Also das, was bis jetzt so Server und Netzwerkprodukte, die in Unternehmen gehen, die hauptsächlich Büros ausstatten, das wird das neue Infrastrukturthema sein,
ja.
Wo es auch in Fertigung geht und Sensoren angeschlossen und so.
Ja.
Und dass Ingram das ganz groß dass sie das ganz groß sehen und adressieren, zumindest verbal, ist meines Erachtens sehr naheliegend und sehr wichtig. Jetzt müssten sie halt dann hinten dran noch schauen, in welchen Bereichen sie tatsächlich
andocken. Wie sie das abbilden dann.
Und wie sie es dann abbilden.
Ja.
Aber ich denke, da wird's definitiv hingehen.
Da wird es A hingehen und B rechne ich zumindest damit, aber ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dort im Distributionsbereich auch starke Verschiebungen hinsichtlich des Sortiments geben wird. Also, weil das andere Player zum Teil sind, andere Hersteller, andere Software etc.
Andere Systemhäuser, die ausstatten.
Genau.
Im Moment ist da noch sehr viel Embedded, Industrie-PC, riesige Industrie-PC-Installationen. Da wird sich natürlich sehr viel verschieben.
Ja.
Und interessant ist ja auch, dass diese Industrie-PC-Geschichten, die verkauft werden und auch die Embedded-Geschichten schon deutlich mehr Intel-Standard sind, als das früher gewesen ist. Mhm. Das heißt, es wächst jetzt schon zusammen, bloß in den Kanälen noch nicht.
Mhm. Ja. Also ich kenne jemanden, der hat mir berichtet, dass er auf der Hannover Messe war in diesem Jahr. Wollte er eigentlich erst gar nicht hin, ist dann aber irgendwie mitgeschleift worden und er hat gesagt, schon erstaunlich, wenn man da durch die Hallen geht, wie präsent dort auch Unternehmen wie Intel, HP, also die großen Brands mittlerweile auch sind, die man lange, lange Zeit dort nicht gesehen hat und die tauchen da jetzt verstärkt auf und es gibt ja tatsächlich einige, die sagen, oder die davon ausgehen, dass die Cebit irgendwann mal in Richtung Hannover Messe, wo sie ja eigentlich auch herkommt.
Rücksturz der Cebit auf die Hannover
Messe. Rückfall oder Rücksturz, je nachdem, wie man möchte. da auch yes. irgendwann rein. Ist das für euch vorstellbar in irgendeiner Form, dass sowas passiert?
Witzig, dass du sagst, ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich wollte eigentlich auch dieses Jahr schon zur Hannover Messe fahren, als ich mir das Programm angeguckt habe und die Aussteller, die da sind, und dachte, ja, das ist ja richtig, ja, auch schon eine Cebit in der Hannover Messe, wie groß der IT-Bereich geworden ist. Und ich denke, man hat es in der IT noch gar nicht so auf dem Schirm. Wir sind alle nicht da und viele Leute, mit denen wir reden, sind auch nicht vor Ort. Aber ich denke mal, das wird sich im nächsten Jahr vielleicht schon ändern. Wie gesagt, ich wollte dieses Jahr eigentlich schon hin, aber werde es nächstes Jahr definitiv machen, bei der Menge der an IT-Menschen, die da sind und an Themen, die da angesprochen werden.
Ich glaube, es ist auch generell eine große Herausforderung für uns Journalisten, sich dort in diese Themen erst auch noch tief einzuarbeiten. Weil ja, ich jetzt gerade zum Beispiel, wenn man so guckt, was, das ist jetzt zwar nicht Industrie 4.0, aber was im Auto schon an Technologie steckt und möglich ist, da müssen wir IT-Journalisten natürlich ein ganz anderes Know-how und Vergleichswerte aufbauen, um darüber vernünftig und auch kritisch berichten zu können über diese Strukturen.
Ja.
Und ich sehe so ein bisschen die Problematik, generell, dass momentan fallen auf allen großen Veranstaltungen sehr viel und sehr schnell diese Worte Industrie 4.0 und Internet of Everything und auch Fog Computing hört man ja immer häufiger und das sind Begriffe, die auch gerne mal schnell in den Raum geworfen werden. Und auf der anderen Seite hat natürlich Ingrid Maiko damit zu kämpfen, dass im Kleinen ja dieser Strukturwandel oder der Strukturwandel stattfindet, also auch unter den kleineren Häusern. Das heißt, man verliert jedes Jahr etliche Hunderte, wenn nicht Tausende von Fachhändlern. Also zwar heißt es, dass der Channel insgesamt in Deutschland konstant groß bleibt, aber es kommen eine Menge Consulting-Unternehmen dazu.
Ja.
Die Definition ändert sich auch, was jetzt alles noch Channel ist. Ja. Weil die Geschäftsbereiche jetzt plötzlich ganz andere Unternehmen, die früher nicht Channel waren, du hast gerade angesprochen, Andreas, plötzlich auch in dem Bereich Industrie 4.0 und tätig werden. Und natürlich muss Ingrid Maiko sich überlegen, wie man sich hier in dem Bereich aufstellt. Aber dass natürlich da hinten eine Menge runterkippen, das ist natürlich schon, und die suchen aber auch Antworten, genau diese Kollegen auf solchen Messen. Und deswegen finde ich es auch mutig und beachtlich, dass er hat sich ja wohl auch gut überlegt, was er in seiner Keynote anspricht. Hier also wirklich, sage ich mal, knallhart die Trends ausspricht, auch wenn sie für manche im Channel sehr unschöne Wahrheiten sind.
Weil absolut. Ich
glaub, so der kleine System aus Butz um die Ecke ist jetzt noch nicht so unbedingt interessiert an den Themen Internet of Everything.
Ja, aber ich finde es genau richtig, hier nicht Besitzstandswahrung zu machen und Beharrungsvermögen zu zeigen und so tun, als würde das alles so weitergehen, sondern es ist eine unheimliche Dynamik in diesem Markt. Und ich glaube auch, dass da eine ganz neue Kategorie an Systemhäusern, an Consultants, an Dienstleistern, wie auch immer, an den Start kommen wird und an den Start gehen wird. Die kommen vielleicht auch teilweise aus ganz anderen Feldern und werden hier drin wildern. Da sind die nächsten Jahre, denke ich, auch durchaus spannend. Ja. Sehe ich auch so. Ingrid Maiko peilt 5 Milliarden Euro Umsatz an, steht hier noch drin. Haben wir denn da so den Vergleich zu den vergangenen Jahren? Halten wir das für realistisch?
Das ist natürlich interessant, Christian, wenn man weiß, was der derzeitige Umsatz ist. Wissen wir das?
Nein.
Ich habe irgendwo mal gelesen, glaube ich, 4 Milliarden ist mal kursiert. Mhm. Das ist ja wäre immerhin schon stattlich, wenn es jetzt 4 Milliarden sind, dass man dann auf in ein paar Jahren um eine Milliarde draufpackt. Hat der Markus Ade, glaube ich, schon mal formuliert bei seinem Amtsantritt, vor rund einem Jahr ist es jetzt, glaube ich, her, ne? Mhm. Da hat er aber, glaube ich, gesagt, bis 2017, aber ich bin nicht ganz sicher, da will er die 5 Milliarden packen. Jetzt heißt es bis spätestens 2016. Also die Zeit ist zumindest etwas verkürzt worden.
Ja.
Ja. Und sie machen ja viele neue Geschäftsfelder auf, um die um diese Steigerung zu schaffen, wenn das Kerngeschäft leicht rückläufig ist mit PCs, wie zum Beispiel LED, der Günther Schießel, der den Bereich bei Ingrid macht, der war ja auch beim VIP-Abend und auf der Messe vertreten.
Ja.
Und der Bereich Physical Security, also Themen, mit denen man sich vorher nur teilweise beschäftigt hat, die werden jetzt in BUs gepackt und ausgebaut.
Mhm. Wenn wir uns jetzt mal die doch rasante Umsatzsteigerung anschauen, die hier prognostiziert wird, die Ingrid anpeilt, zum einen, wenn wir uns ansehen, wie ein Distributor also derzeit unterwegs ist, auch wachsend, stellt sich da nicht ein Stück weit die Frage, was ist mit dem dritten großen Broadliner? Geht es zu dessen Lasten oder wächst der auch? Also haben wir es insgesamt mit einem Wachsen der drei Broadlinern zu tun, weil die sich besser aufstellen, besser die Themen spielen, wie auch immer, oder auf bestimmte Bereiche fokussieren? Oder geht es zulasten von kleineren Distributoren, die die Grätsche machen müssen? Wie ist da so eure Einschätzung? Oder muss TechData die Marktanteile hergeben?
Gute Frage. Mit Michael Dressner habe ich mich ja auf der CeBIT getroffen und vorher hat ja TechData lange den Value-Bereich propagiert und hat ja seinen Kongress auch Themen wie Big Data letztes Jahr gewidmet, also so vertikalen, speziellen Themen. Da hat er gesagt, wir wollen jetzt stark im Broadline-Bereich zulegen und das ist unser Hauptaufgabe für dieses Jahr.
Hat er gesagt?
Ja, hat er gesagt. Was mich erstaunt hat, aber auch viele andere, mit denen ich gesprochen habe, weil vorher halt solche Themen wie Broadline fast nicht mehr kommuniziert wurden. Ja, stand Big Data im Vordergrund und dergleichen und jetzt ist auf einmal ganz groß angesagt, wir bauen das Broadline-Geschäft wieder aus, womit sich dann der Marc Müller ja übrigens ja auch dann beschäftigen darf.
Ja.
Das Broadline-Geschäft aufzubauen.
Der hat echt einen dankbaren Job
bekommen. Ja, ne? Ja. Nochmal so sagen, ja. Das ist richtig.
Also da ist es schwer einzuschätzen. Da sind auch einige Richtungswechsel immer, ne, mit der, wie die Strategie geändert wird. Und da bin ich mal gespannt jetzt mit dem Broadline-Geschäft, das jetzt wieder stark angesagt ist.
Also was man vom Broadline-Geschäft bei TechData gehört hat, was ich bis vor kurzem gehört habe, ist: In dem normalen Segment Fachhandel spielt TechData kaum eine Rolle. Viele Hersteller waren extrem unzufrieden über die Marktanteilsverteilung und sie müssen erheblich das Retail-Geschäft nach oben gefahren haben, vor allem mit Amazon. Und ich habe jetzt tatsächlich ein positives Statement über Fachhandelsentwicklung bei TechData gehört. Interessanterweise auf der Ingram-Veranstaltung. Da werden die sehr aktiv im Moment, aber tatsächlich sieht man es am Markt kaum. Also es wird nicht reflektiert. Mhm.
Ja, auch wenn du sagst, diesen Wechsel, den das gibt, also Ingram scheint mir da ein Stück weit konstanter zu sein. Also bei Also spürt man einfach so nach außen hin auch, dass dort sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt wird, welche Value-Bereiche man noch aufmachen kann und wie man sie formt. Also denken wir an Themen wie MPS und was weiß ich, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, aber gibt es ja viele andere auch. Zukäufe von Spezialisten, die helfen sollen, diese Value-Bereiche auch aufzubauen. Mitunter nicht immer ganz schnittstellenfrei, was Endkundengeschäft anbelangt. Also wir denken an die Cora-IT, die ja da ein Stück weit ein bisschen Unruhe reingebracht hat, aber trotzdem funktioniert das ganze Konstrukt ein Stück weit. TechData ist da irgendwie wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Also Ingram spielt, sagen wir immer VVV, ne? So ihre Strategie, Value, Volume, was ist das dritte?
Verticals.
Ne? Ja, Verticals. Dokumentieren das auch so nach außen. Bei TechData tue ich mich da echt echt schwer. Also, aber gut.
Aber so. Bei Ingram war immer viel, viel Kontinuität da und im positiven Wortsinn ist das halt irgendwie bodenständig.
Ja.
Ne? Da werden Bereiche aufgemacht, die auch nicht irgendwie abgedreht sind, sondern die das Sortiment ergänzen. Ne? Wie zum Beispiel Physical Security, da kommt dann noch eine Serverüberwachung mit rein oder wird der Bereich IP-Anlagen, IP-Videoüberwachung ausgebaut. Das liegt ja nun irgendwie nicht ganz fern.
Mhm.
Das ist, wird das Portfolio erweitert, obwohl sie ja auch zukaufen. Ja? Sie haben jetzt einige Spezialisten im Mobilfunk, After-Sales-Spezialisten gekauft, die DAT Repair.
Die fand ich spannend.
Ja, die DAT Repair.
Ist doch bei dir aus
genau, der Nachbarschaft. Ja, da war ich ganz erstaunt, dass bei uns oben auch solche Industrie angesiedelt ist.
Außer Fischerei, meinst du das?
Also außer der Krabbenindustrie. Das ist ja dann, haben wir auch Ingram Micro ja auch in Flensburg, Christian. Die sind ja dann, das läuft ja unter Ingram Micro, dann DAT Repair verschwindet und das läuft doch unter Ingram Micro, dass wir auch Ingram Micro sogar in Flensburg haben. Und kürzlich haben sie noch übernommen, das gleiche für Kanada, was sie jetzt für Deutschland mit DAT Repair getan haben. Global Mobility Products kannte ich bislang nicht. Die machen das gleiche wie DAT Repair Service für After Sales Service für Mobilfunkprovider und Netz- und Handyhersteller. Die haben sie übernommen für Kanada. Mhm. Also sie scheinen da ihr Netz in diesem Bereich durch Zukäufe auszubauen.
Mhm. Was mich persönlich interessieren würde, inwieweit quasi dieses indirekte oder dieses direkte Geschäft damit drin ist, auch in diesen Prognosen. Also es ist ja bekannt, dass sich viele Fachhändler auch darüber beschweren, dass sie immer wieder feststellen, dass die gerade die Broadliner oder der Broadliner, sagen wir es mal so, dann an irgendwelchen Stellen bei Kunden auftaucht, wo ihnen das gar nicht recht ist, dass das also direkt besorgt wird oder auf irgendwelchen Kanälen, die sie bis jetzt noch nicht kannten, sich neue Kanäle öffnen und inwieweit das quasi in diesen selbstbewussten Aussagen auch mit drin, mit reinspielt, das würde mich auch interessieren, weil die Kundenstamme, und das propagieren sie ja auch öffentlich, der schrumpft ja nicht, obwohl wir es ja gerade auch festgestellt haben, ja, der Channel ja eigentlich, der klassische schrumpft, scheinen sich trotzdem die Kanäle, die Vertriebskanäle auszuweiten. Und natürlich ist es ein Bereich, wo die Distributoren nicht gerne drüber reden, aber es findet auf jeden Fall statt.
Ich hab bei der ALSO gefragt, als die Veranstaltung war. Und bei der ALSO ist es tatsächlich so, dass dass der Kundenstamm sehr stabil ist. Er wächst aber auch nicht. Und der ist wohl schon seit einigen Jahren stabil. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, was, und bei der Ingram schätze ich das so ähnlich ein. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, was tut sich rechts und links? Jetzt kamen die einen dazu gekauft, einen Distributor, der AV macht. Dann kommen da wieder Kunden dazu. Die Ingram mercht jetzt mit jemandem, der Mobilfunk macht. Dann kommen wieder Kunden dazu. Dann adressiert man mit neuen Produkten natürlich auch sowas wie Elektriker. Geht meistens nicht ganz so gut. Da kommen dann immer so ein paar dazu. Die ALSO ist unterwegs in diesem ganzen Segment. Startups, die mit Software was zu tun haben, dann kommen da wieder ein paar dazu. Es ist absolut schwer einzuschätzen, was ich was seit Jahren.
Wir bräuchten so, da mal so ein Wallraff, so ein
Man müsste mal reinschauen. Was seit Jahren ja bekannt ist, ist, dass immer wieder Kunden irgendwie direkt bedient werden. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel bei Ingram, das ist Reifen Wagner. Reifen Wagner ist hier so ein großer Reifenhändler an der Autobahn und die sind bei Ingram Direktkunde gewesen und das war aber anscheinend irgendeine Vertrieblerin, die da einen kennt. Keine Ahnung, sowas schließt sie natürlich nie aus. Was ich nicht glaube, und da haben wir auch schon in der Vergangenheit kontrovers drüber diskutiert, aber was ich nicht glaube ist, dass die Distribution systematisch anfangen wird, Endkundengeschäft zu erschließen. Das glaube ich nicht.
Was du meinst, das fällt denen eher in die Hände oder was? Oder?
Nein, ich glaube, die wollen auch gar nicht, dass ihnen das in die Hände fällt. Ich glaube, das eigentliche, was passiert, funktioniert andersrum. Wenn ein Händler nicht in der Lage ist, einem Kunden was Vernünftiges zu verkaufen, dann ist das für einen Distributor ja schwierig, weil dann kann der Distributor dem Händler nichts verkaufen. Und zwar nicht nur der eine, sondern gar kein Distributor kann ihm das verkaufen. Und die Distribution geht doch im Moment her und sagt, okay, die Situation ist blöd, die IT wird komplexer. Spezialisierungen werden immer wichtiger und immer schwieriger. Nicht alle Händler haben das erkannt, viele haben es überhaupt nicht erkannt. Viele sind hilflos. Und also geht man her und sagt, okay, wenn die Händler sich halt nicht fortbilden können oder wollen, bauen wir die Ressourcen auf und verscheppern denen das mit. Das heißt, die kaufen dann nicht nur die Produkte, sondern die kaufen zum Produkt auch einen Techniker. Wird ja bei den Großen praktiziert, deswegen steigen die alle in Dienstleistungen ein. Bei TechData weiß ich nicht so, wie die das machen. Bei der ALSO ist das so und bei der Ingram gehen die Zukäufer auch in die Richtung. Und da gibt es auch Beispiele, wo die Consultants mit zum Kunden schicken und der Consultant dann im Auftrag des Händlers unterwegs ist, auch mit dessen Leuten und dessen Visitenkarte.
Das macht ja also groß.
Das ist, was die ALSO ganz groß macht. Und ganz interessant fand ich bei der ALSO den Schritt, zu sagen, nachdem massive Kritik aus der Händlerschaft an der Cora gekommen ist,
ja,
ist die ALSO auf die Händler zugegangen, und zwar die haben so ein ALSO Network nennt sich das, so ein Fachhandelsverbund, und da sind sehr viele Systeme also mit Dienstleistungsschwerpunkt drin, und die hatten massiv genörgelt, und daraufhin ist die Cora hergegangen und hat gesagt, okay, wir machen das so, wir schauen, dass wir euch in den Verbund mit integrieren und dass wir praktisch eure Technikerkapazitäten, die frei sind, bei uns mit einblenden, und ehe wir in der Cora nochmal 100 Leute einstellen, schauen wir, dass wir die Projekte auch über euch vergeben, wenn das möglich ist. Das ist natürlich es ist viel einfacher, das anders zu machen.
Ja. Aber wie ist es denn mit dem Handyspezialisten, den die Ingram jetzt gekauft haben, Datrepair oder wie die heißen, die machen doch bis dato auch reines Endkundengeschäft,
ja,
oder?
Ja, die, so viel ich weiß, machen die reines Endkundengeschäft. Da gab es dann auch eine Telco nach der Übernahme von Datrepair. Und dort hat Ingrid versichert, sie wollen den Händler auch einbinden in dieses Geschäft, dieses Dienstleistungsgeschäft, und sie würden an entsprechenden Modellen arbeiten. Also so haben sie zumindest auch gesagt. Und das Thema ist denen natürlich bekannt. Und was der Alex angesprochen hat mit dem Direktgeschäft, ist ja ein heikles Thema. Und dass das ein heikles Thema ist, dem ist die Distribution ja sehr wohl bewusst. Ne? Also da.
Aber Tat Repair ist doch ein Riesenladen. Die müssen doch eigentlich,
ich glaube, so groß
300 Mitarbeiter.
300 ja, Mitarbeiter, die Handys reparieren, das ist schon ordentlich. Da magst du nicht reines Endkundengeschäft. Da hängst du doch als Dienstleister hinter irgendeinem Großen dahinter.
Ja, die machen ja
auch Hersteller machen, oder einem.
Für Hersteller machen sie es auch viel und für Netzbetreiber ja. machen sie den Reparaturdienst.
Okay, gut, ja.
Und Reparaturdienst hat ja zum Beispiel die Eno. Hat ja als TK-Distributor auch ein großes Repair-Center.
Vor allem den Comsa zu nennen, ne?
Comsa ist ganz stark. Die also hatte das bei der NT Plus auch, das haben die aber zugemacht, weil es anscheinend komplett unprofitabel war.
Mhm. Okay.
Aber diese Dienstleistungsorganisationen tatsächlich vernünftig auszusteuern, am Laufen zu halten, ist, glaube ich, hohe Kunst. Das, den vielen Dienstleistungsorganisationen geht es auch nicht wirklich gut, weil du entweder komplett auf Auslastung bist oder nicht, und wenn nicht, verlierst du Geld, und dann ist die Ausstellung ist extrem schwierig.
Ja.
Stelle ich mir nicht ganz trivial vor.
Ja, das ist wohl wahr.
Und was man auch nicht vergessen darf, zum Beispiel ein Laden wie die Cora wurde ja schon vor der Übernahme in Anspruch genommen von großen Systemhäusern. Ich glaube, die arbeiten für die Computer Center oder für die Bechtle . Also da gibt es schon sehr, sehr alte Geschäftsbeziehungen. Und in der Geschäftsbeziehung war es ganz geflissentlich egal, ob die noch ein direktes Endkundengeschäft machen oder nicht. Man hat ein Dienstleistungsproblem und möchte das irgendwie gelöst haben.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die Distribution, ich glaube es wirklich nicht, dass die Distribution in Endkundengeschäft bewusst einsteigen will und das plant. Und ich würde es auch nicht empfehlen.
Sicherlich nicht.
Teppich unter den eigenen Füßen
weg. Ja, sicherlich nicht strategisch, glaube ich auch nicht. Aber man muss es auch immer wieder ansprechen.
Wobei Damian war da immer so ganz kontrovers. Der glaubt das nämlich schon.
Dass sie das strategisch vorantreiben?
Ja, ich glaube schon. Da hatten wir uns öfter mal gestritten, was man so streiten nennt in unseren Kreisen.
Ja, wir vertragen uns ja. Also,
ich glaube aber auch.
Ja, ist ja alles noch ganz neu und frisch und so.
Ich glaube auch generell, also Channel ist auch einfach nicht mehr Channel, so blöd es jetzt klingt. Also der ist konstant groß. Das sieht man immer anhand dieser Zahlen. Ich bin ja sehr eng an Microsoft dran, die ja quasi der deutsche Partnerkanal von Microsoft repräsentiert, ja sehr schön auch die Größe vom deutschen ITK-Channel. Mhm. Und die sind zum Teil, jetzt sind sie wieder ein bisschen zurückgegangen in den letzten 2 Jahren, aber davor ist es sogar dramatisch raufgegangen, genau zu der Zeit, als diese großen E-Tail-Geschichten quasi aufkamen und die ganzen kleinen Händler alle so gejammert oder auch tatsächlich im großen Stile insolvent gegangen sind. Trotzdem ist der konstant geblieben, der Channel. Und dann frage ich mich natürlich, was das sind das für Unternehmen, die jetzt da plötzlich quasi offiziell Channel sind. Also in diesem Falle Microsoft-Partner. Und da glaube ich eben schon, dass etliche IT-Abteilungen, Techniker, und dass plötzlich Unternehmen
zum Partner gemacht werden.
Ja, zum Partner gemacht werden. Also das scheint schon ziemlich sicher so der Fall zu sein. Anders kann man es ja auch nicht erklären, dass der Channel konstant groß bleibt. Er ändert halt sein Gesicht und da müssen halt auch viele damit zurechtkommen, dass halt quasi da auch ganz neue Kunden der Distributoren halt einfach entstehen.
Aber du würdest im Prinzip sagen, die Grauzone dehnt sich ein Stück weit aus.
Ja, ja. So. Beziehungsweise
es hat diese Grauzone doch immer gegeben.
Ich habe sie.
Ich weiß so, die Diskussion, outgesourcete IT-Abteilung von einer Bank gehört nicht zur Bank, sondern ist halt jetzt die WestLB Systems und nicht die WestLB. Gott hab die WestLB.
Quasi ein Systemhaus?
Quasi ein Systemhaus. Und dann haben die Hersteller schon gesagt, ja, das ist ja, was machen wir denn mit denen?
Naja.
Das ist doch eigentlich, also die sind ja kein Endkunde, sondern die bringen ja Dienstleistungen auf eigene Rechnung und. Also diese Diskussion hat es schon immer gegeben. Und ich glaube, es gibt noch einen weiteren Faktor, weshalb gerade eine Distribution plötzlich mehr sieht. Die Distribution war früher sehr, 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 sehr stark ausgelegt auf Hardware. Und Software war so ein Geschäft, das irgendwie so nebenbei gelaufen. Das war so ein bisschen komisch. Hauptsächlich Boxen schieben und das alles andere finden wir komisch. Und inzwischen geht das doch sehr viel weiter. Und es gibt ja auch viele Softwareläden, die in Projekte auch Hardware reinliefern, weil sie sollen, nicht weil sie es unbedingt wollen, die auf merkwürdigen Beschaffungswegen unterwegs sind. Und ich glaube, solche Kunden wurden früher gar nicht gesehen. Das war früher nicht Channel, das war irgendwie komisch. Channel ist alles, jeder, der einen Drucker verkauft und einen Rechner, oder?
Ja, also, ja,
ich glaube schon, dass die Art, sich dann draufzuschauen, auch eine andere geworden ist.
Ja, das stimmt. Ich würde mal sagen, wir beenden das Thema Distribution. Ich setze wieder eine Kapitelmarke, damit die Leute dann auch hier anspringen können. Zack.
Ja. Ah, das geht ja
sensationell.
Sensationell.
Ah, ich bin ganz begeistert. Eine Rubrik, die wir auch weiterhin im Bestand haben und auch fortführen wollen, weil sie einen doch sehr hohen Stellenwert hat und auch immer wieder nicht nur für gute Informationen, sondern mitunter auch zur Belustigung taugt, weil dort sehr viele Sachen passieren, ist der Bereich E-Commerce und Retail. Und hier haben wir ein gleiches Thema am Start, das sicherlich der ein oder andere in mehr oder minder großer Tiefe mitbekommen hat, ist das Thema MSH. Media Saturn. Ja, wie fing das ganze Thema an? Das Thema fing damit an, dass Erich Kellerhals
als seine Anteile an die Metro verkauft hat.
Nein, soweit will ich jetzt so gerade hier das zurückgehen. Ich möchte jetzt damit anfangen, dass das auf seinem Blog, also Erich Kellerhals als
der Blog ist schon eine positive Umschreibung.
Positive Umschreibung.
Es ist eine klassische private Homepage. Ne? Also Blog klingt jetzt irgendwie.
Genau. So aus Zeiten von GeoCities, ja. Irgendwie so um den Dreh rum. Also schaut ganz furchtbar und schrecklich aus. Und
es ist auch eher so eine Hetzpostille, habe ich manchmal den.
Ja,
den
durchaus, Eindruck. Wenn man sich also die. Also die ist jedenfalls durchaus besuchenswert.
Sie ist kernig.
Und zwar, weil sie inhaltlich einiges hergibt. Er schreibt da dort viel über Rechtsstreitigkeiten, über Dinge, die ihm sonst noch auffallen, etc. pp. Jedenfalls hat Erich Kellerhals vor nicht allzu langer Zeit auf dieser Homepage eine Stellenanzeige veröffentlicht. Und diese Stellenanzeige, die ist sehr wundersam. Zum einen nämlich, was den Zeitpunkt anbelangt, in dem er diese Stellenanzeige gemacht hat und dort veröffentlicht hat. Jetzt versuche ich gerade mal, ob ich den Link finde auf die Homepage. Ja, das müsste es wahrscheinlich sein. Nee, auch nicht. Oh Gott, jetzt klicke ich mich hier dumm und dämlich. Die heißt da wahrscheinlich noch irgendwie
Kellerhals.de.
Die heißt, also ich habe sie hier x2.kellerhals.eu.
Ah, okay. Ah ja, irgendwas mit EU, richtig, genau.
Erich-Kellerhals.de.
Ich schaue jetzt, ob ich hier einen Link finde.
Oder welche suchst du gerade?
Damit ich da mal schnell hinspringen kann, aber finde ich jetzt nicht.
Also ich habe es hier gerade offen und wie, aber ich das ist ein bisschen weit zu gucken vielleicht, ne?
Ja. Okay, macht auch nichts. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls hat er dort eine Stellenanzeige veröffentlicht und in der Stellenanzeige sagt er sucht einen neuen CEO für die MSH.
Weil der Herr Norberg ja sich bald in den Ruhestand begeben würde.
Weil er 66 Jahre alt wird und dann geht er in den Ruhestand. Also, kurzum, irgendwas läuft da im Hintergrund, oder?
Ja, ich nicht.
Ich höre so ganz leicht Stimmen.
Ja, ganz leise.
Ich höre Stimmen, aber es ist egal, ist nichts. Naja, ist wurscht. Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept. Also, er schaltet diese Stellenanzeige, also gibt eine Stellenanzeige, obwohl der Herr Norberg, Horst Norberg, ja noch in Amt und Würden ist und sein Vertrag ja auch noch bis Ende 2015 läuft. Und dann gibt er den schon mal aus. Das war die erste Geschichte. Das ging dann natürlich durch die Presse. Und ein paar Tage später darauf lesen wir, Horst Norberg tritt mit sofortiger Wirkung zurück, schmeißt den Job hin und sagt, ihr könnt mich alle mal, ich mag nicht mehr, ich werde meinen Vertrag nicht bis 2015 in Anspruch nehmen, sondern ich höre vorher auf. So, wie habt ihr denn diese Themen für euch wahrgenommen?
Also ich war, als die Meldung dann kam, dass Horst Norberg zurücktritt, oder Herr Norberg, wie es Erich Keller halt sagt, war ich schon überrascht, der Erich Kellerhals ist ja jetzt seit langer Zeit schon als Quertreiber und Querschießer bekannt, dass das jetzt der Auslöser gewesen war für den Rücktritt, hat mich dann schon erstaunt. Mhm. Ich dachte zuerst, die sehen das so, die Metro und auch die MSH, dass das so Business as usual ist mit dem Quertreiben vom Erich Kellerhals. Insofern war ich vom Rücktritt überrascht. und habe dann auf die private Homepage wieder geguckt von Erich Kellerhals, die habe ich auch gerade offen und dort hat er dann auch upgedatet. Ich finde den Eintrag herrlich. Der Vertrag des Vorsitzenden der Geschäftsführung, Klammer auf, CEO, Klammer zu, der Media Saturn Holding, in Klammern jetzt 66 Jahre, Herr Horst Norberg läuft aus. Und dann ein schöner Satz, wie ich finde, Herr Norberg begibt sich in den Ruhestand. Und das kurz nachdem Herr Norberg ja beklagt hat, dass er zu wenig Rückhalt von den Gesellschaftern hat. Also alles andere als ein schönes in den Ruhestand gehen, als friedlicher Pensionär, vielleicht noch eine kleine Feier vorweg.
Und vorgetragen vom 105-jährigen Herrn Kellerhals.
Ja. Jetzt versuchen wir uns doch mal vorzustellen, wie das für jemanden ist, wie einen Herrn Norberg, der dort der Geschäftsführer ist oder der CEO ist. Und er hat einen Minderheitsgesellschafter, der ihn ständig, wirklich ständig, permanent nur ärgert. Und dann kommt irgendwann mal so eine Stellenanzeige daher. Ist es nicht in irgendeiner Form nachvollziehbar, dass der irgendwann sagt, wisst ihr was? Jetzt ist einfach mal das Maß voll. So kann man einfach nicht arbeiten. Das funktioniert ganz einfach nicht. Viele sagen ja, okay, gut, schau dir doch mal die Zahlen an von Mediamarkt. Die sind ja jetzt auch nicht so rosig. Ja, das kommt da sicherlich noch erschwerend hinzu. Dass es natürlich von seitens der Metro auch einen hohen Erwartungsdruck gibt, was die Entwicklung des Mediamarkts anbelangt oder MSH-Gruppe anbelangt. Aber was soll denn der arme Herr Norberg bitte tun? Was soll er tun?
Und aus unternehmensnahen Kreisen hatten wir auch beim VIP-Amt gehört oder auch bei der Inkremesse haben wir das gehört, dass das wohl auch wirklich der Auslöser gewesen sein soll, ne? dass der Kellerhals jetzt schon wieder quergeschossen hat, dass dann irgendwann auch gereicht hat. Ne?
Mhm. Norberg hatte keinen Bock mehr.
Ja. Und angeblich spart ja Kellerhals nach wie vor die Mehrheitsanteile der Metro abzukaufen von der Media Saturn Holding. Was aber ein teures Vergnügen sein dürfte, weil der Leopold Stiefel hat ja vor einem Jahr, glaube ich, ne?
Glaubst du was, ja.
Ja, hat er seine 2, irgendwas Prozent
noch.
Angeblich für 100 Millionen Euro pro Prozent verkauft. Und dann dürfte das ja eine erkleckliche Summe sein, die der Erich Kellerhals dann ansparen muss.
Also wir haben vorhin mal so bei unserem Braten, beziehungsweise du beim Obersten, wir waren vorhin noch schnell schön drüben hier in der Landsberger Straße im Augustiner, und haben uns noch die Bäuche vollgeschlagen, kurz mal hochgerechnet, was die so ungefähr auf den Tisch legen müssten, damit die Metro sagt, wir verkaufen die MSH-Gruppe. Ich glaube, da kamen wir auf 7 oder 8 Millionen so eine Drehung.
7 Milliarden.
Milliarden natürlich, ja. Ein Riesenbetrag. Und was man ja so hört, oder was ich zumindest gehört habe, sucht Kellerhals wohl auch Mitstreiter, die das Geld zusammenkratzen, um das zu verwirklichen.
Also wir glauben ja, dass die Sparkasse Tegernsee gerne hilft.
Genau, weil Erich Kellerhals am Tegernsee irgendwo wohnt.
Genau.
Richtig. Das wäre sicherlich eine der Lösungen. Ich bin auf der Hausmesse bei der Ingram VIP-Abend auch mit einigen zusammengestanden. Einer von denen hat gesagt, also das Problem lässt sich nur auf eine Art und Weise lösen. Bombe reinschmeißen und einen Reset-Knopf drücken. Alles andere funktioniert nicht. Bringt er es auf den Punkt?
Ja, ich denke schon. Da wird keine Einigung mehr kommen und es wird auch ein Problem sein, jetzt einen Nachfolger zu finden, wenn es so ist, wie Herr Keller halt schreibt, dass beide Seiten den Kandidaten abnicken müssen. Da gibt es schon Meinungsverschiedenheiten, besonders weil er ja dann gesagt, Metro-Bewerber scheiden gleich aus, die können nicht dezentral und zentral, das Modell können die nicht, also Metro-Manager sind schon mal außen vor und der potenzielle Kandidat darf keine Angst vor Kontrollverlust haben, wie er schreibt, also der hat da ganz eigene Vorstellungen und ich weiß nicht, ob man da zusammenkommt.
Schwierig, also derjenige, der diesen Posten antritt, den kann man eigentlich nur.
Das ist nicht
so. Also eigentlich ist es so ein Job nicht zu erfüllen.
Obwohl es jetzt ja einen gibt, es ja zumindest Interims. Weise übernimmt der Peter.
Von der Metro. Der Metro, ja. Ja. Klar, ich meine, denke, die Metro wird sich da sicherlich auch nicht reinlehnen lassen wollen, weil die halt natürlich sagen: Moment mal, wir haben hier 78% oder was erhalten. Dass sie sagen: Selbstverständlich werden wir denjenigen stellen. Klar, der kommt aus der Metro, wir haben dort bestimmte Sachen vor und insofern ist das Problem eigentlich nicht lösbar, das ist irgendwie nicht auflösbar.
Ich glaube, auch wenn es lösbar gewesen wäre, hätte der Norberg vermutlich nicht hingeschmissen. Also ich meine, ich möchte nicht wissen, was der gute Herr jeden Tag sowieso über sich lesen musste. Also ich meine, klar, es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man es dann wirklich nochmal vom Kellerhals persönlich dann quasi so lesen muss, aber der Gegenwind, der war ja auch klar, als er den Job angetreten hat. Also ich glaube, wenn er Land gesehen hätte oder genügend Rückendeckung, also gesagt hätte, die Metro alleine kann genügend durchsetzen, dann hätte der das schon weiter durchgezogen. Also der Gegenwind war ja nicht neu, aber vermutlich hat er halt wirklich schon seit längerer Zeit kein Land mehr gesehen in der Durchsetzbarkeit oder in dem Aufholen der Versäumnisse, sagen wir es mal so.
Ja, und der muss sich ja aber dann trotzdem öffentlich hinstellen und dann natürlich auch Farbe bekennen. Er hat ja vor, ich glaube Ende April, ein Interview gegeben in der Welt, wo er auch nochmal klar zugeben musste, dass, was Online-Geschäfte anbelangt, keinen guten Job gemacht haben und auch noch lange nicht da sind, wo sie eigentlich hinwollen. Und es bisher auch nicht geschafft haben, Mediamarkt stationär ein Stück weit wieder zu beleben. Also wenn man heute ja in den Mediamarkt reingeht, schaut es ja eigentlich aus wie vor 15 Jahren. Da hat sich ja im Wesentlichen auch nichts dran geändert. Und da gab es auch keine Entwicklung in irgendeiner Richtung. Und all das musste er zugeben. Es gibt Probleme in einigen Ländern. Ich glaube, Spanien ist recht problematisch. Polen ist wohl ganz gut. Aber auch da läuft nicht alles rund. Und es ist in der Tat einfach problematisch. Und da muss er natürlich immer den Kopf dann dafür hinhalten, ja, obwohl ihm natürlich stellenweise die Hände einfach gebunden sind und weil er nicht so kann, wie er möchte. Ja, ich bin da wirklich gespannt, wie es dort in dem,
vielleicht
in dem Bereich weitergeht.
Ja, vielleicht sagt jeder mal so eine kurze Prognose oder Andreas, du bist ganz still gewesen, weil du an der Lösung schon des Problems schraubst.
Nein, weil die
also Andreas spart diese, schon um die Anteile.
Genau. Er rechnet gerade genau. Schon, er hat schon den Geldbeutel geöffnet. Ich
habe gerade überlegt, was ist für ein Geld dabei. Also die bei dieser Mediamarkt-Geschichte geht es ja immer um die Frage, wie viel dezentral ist und wie viel zu zentralisieren ist. Und die Metro würde gern möglichst vollständig zentralisieren und Kellerhals will das halt gar nicht. Und sagt die Dezentralität ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg und alles, was sich schlecht entwickelt hat, hat sich schlecht entwickelt, weil Metro zentralisiert hat. So. Diese Diskussion über Zentralisierung beim Mediamarkt ist ja schon ganz alt. Und tatsächlich wurde schleichend immer mehr zentralisiert. Ich glaube nicht, dass das die Ursache des Problems der Mediamärkte ist. Also beileibe nicht. Das Problem Metro Kellerhals wird sich irgendwann auf völlig natürliche Art und Weise erledigen, denke ich. Und vorher wird es da keine Einigung geben, Punkt. Und das wird ein fürchterliches Gezuppel bleiben.
Dann könnte es natürlich auch schon längst zu spät sein, ne?
Und man braucht jemanden, ja.
Also
man braucht jemanden, der einfach, man braucht von dran jemanden, der einfach unheimlich stark und sehr dickfällig ist und sich das anhört und den beiden Parteien sagt, ja, alles klar, und dann sein Ding macht und möglichst das stringent macht und Zahlen liefert.
Es gibt ja auch noch Gegenwind und Blockadehaltung mitunter auch von einzelnen Mediamärkten beziehungsweise deren Geschäftsführern.
Natürlich, die sind ja alle mit 10% beteiligt.
Die da auch die sind alle, ja alle dran beteiligt sind.
Ja, selbstverständlich.
Die auch sagen, wir tragen das eine oder andere nicht mit und wir machen so weiter wie bisher und haben auch gerade keinen Bock da Richtung Online und so weiter, geht uns weg.
Die Angst, all
das kommt ja natürlich auch Angst, alles noch zusammen.
Also, also ich glaube, was für den Mediamarkt der Untergang sein wird, ist, wenn sie die Angst vor der Kannibalisierung des eigenen Geschäfts durch Online nicht ablegen. Solange die in diesem verhaftet bleiben, solange die Leute sitzen haben, die sagen, wenn wir online was machen, dann werden die Leute bei uns nicht mehr im Laden kaufen und deswegen online verweigern. Solange Leute sitzen, diese Linie vertreten und sich damit durchsetzen, werden die vor die Wand fahren. Erst wenn sie das ablegen und sagen, okay, jeder, der online kauft, möge bitte bei uns online kaufen und nicht irgendwo ganz anders, weil die Kohle dann immer bei uns landet. Erst wenn die den Schritt schaffen. Und der Schritt ist sehr, sehr schwierig, selbst wenn das Unternehmen komplett zentralisiert wäre, weil es natürlich solche Ängste nicht nur bei einzelnen Marktleuten gibt, sondern insgesamt in so einer Organisation. Und weil sich jede Organisation schwer damit tut, zu sagen, okay, hier ist ein Geschäft, was irgendwie noch funktioniert und um Gottes Willen, wir müssen das abschotten, wir dürfen auf gar keinen Fall was machen, dass da was passiert. Und solange das so ist, macht man sich total angreifbar und wird es nicht auf die Reihe bringen.
Wenn jemand die Möglichkeiten hätte und auch den Namen dafür, dann Sie, aber Sie, es liegt wirklich an diesem internen Ding. Also ich könnte mir vorstellen, also, dass Sie das, diese Verzahnung und auch diesen entsprechenden Power aufstellen könnten. Also
ich meine, alleine der Kauf von Red Kuhn war ja im Prinzip in meinen Augen ein Stück weit hat ein Stück weit die Hilflosigkeit dokumentiert.
Ja, also
absolut. Man kam da einfach nicht irgendwie weiter, hat gesagt, das Einzige, was uns jetzt hier ein bisschen aus der Patsche hilft, um nicht völlig den Zug zu verpassen, ist, dass wir uns einen Onliner dazu kaufen, ja, der das beherrscht, weil sie wollen ja eigentlich das Thema Multi-Channel spielen. Norberg befürwortet es, Kellerhals befürwortet es, beide wissen, sie müssen es in irgendeiner Form tun. Ja, also so ist es ja nicht.
Irgendwann wird Medon kommen, da bin ich mir ganz sicher.
Sauber.
Ja, ganz genau, das ist eine gute Idee.
Der Troubleshooter.
Der Troubleshooter, der wird dann alles retten.
Na, der Medon, glaube ich, der ist jetzt außen vor. Der ist nach der letzten Aufsichtsratssitzung doch vor lauter Aufregung in den Graben gefahren.
Ja. Ist er?
Ja, und dann hatten der Woverwald irgendwie auch anscheinend aufgelesen und hatten nach Hause gebracht.
Ja. Jetzt legt er sich gerade mit dem Aufsichtsrat an, der Medon. Naja,
gut. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Medon da nochmal was wird in dem Zusammenhang. Aber solange die bei der Metro mit allem Mann ihre Ängste da nicht über Bord werfen und wird das unmöglich was werden. Hm.
Aber wir kommen ja nachher auch zu einem Unternehmen bei Microsoft, die jetzt radikal, also nicht, dass es da so dramatisch war oder so interne Konflikte war.
Doch, es war schon dramatisch.
Ja, es war dramatisch.
Ich würde sagen, es
kommen wir ja gleich drauf. Ja? Und da haben wir jetzt einen ganz neuen Wind an der Geschäftsführung. Da kommen wir ja gleich.
Da kommen wir, ja, genau.
Und eine ganz winzige Kleinigkeit hat sich nur geändert.
Da kommen wir wirklich gleich drauf.
Da kommen wir gleich drauf.
Aber lasst uns vielleicht, wenn wir Mediamarkt jetzt mal so ein Stück weit liegen lassen. Es gab noch einen sehr schönen Beitrag in der Wirtschaftswoche, der veröffentlicht wurde. Wo wir mal sehen, dass selbst wenn alles in Ordnung ist und die Eigentümerstruktur stimmt und die Gesellschaftsstruktur stimmt etc. pp., dass es da nach wie vor einige Retailer gibt, die derzeit keinen guten Job machen, was in die Richtung geht, dass sie ihre Zukunft sichern. Die Wirtschaftswoche hat einen Beitrag veröffentlicht, dort wird vorgestellt eine Studie bzw. ein Ranking von der Unternehmensberatung Wieselhuber & Partner, die ist recht bekannt und auch renommiert, und haben mal nachgeschaut, welche stationären Händler sind denn von dem Thema E-Commerce am stärksten betroffen oder haben die schlechtesten Aussichten, ihr Überleben da weiter zu sichern. Ja, also so. Und dann konnte man also im schlechtesten Fall 100 Punkte erreichen. Und es sind auf den Plätzen 2 und 3 der am stärksten gefährdeten Händler zwei Unternehmen gelandet, die wir beide auch sehr gut kennen. Das ist einmal Medimax und es ist also die EP-Tochter Medimax und die Verbundgruppe Expert, die beide einen Bedrohungsgrad, so haben die das genannt, von 81 bzw. 78 Punkten haben, von 100 möglichen, also Platz 2 und 3. Der am stärksten gefährdeten Händler. Nur noch der Spielwarenverbund Wedes erzielte mit 84 Punkten noch ein schlechteres Ergebnis. Also die haben dann
Wedes, die sind auch so konservativ.
Platz 1 sozusagen belegt. Also nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass selbst wenn eigentlich die Strukturen soweit in Ordnung sind, es offensichtlich einigen alteingesessenen Händlern nicht gelingt, mit dem Thema E-Commerce richtig umzugehen.
Übrigens sind Mediamarkt.
Ja.
Übrigens sind Mediamarkt und Saturn auch auf dieser Liste der bedrohten Händler gelandet.
Ja.
Und da gab es kürzlich noch ein Update zu der Studie, auch was ich auch ganz interessant fand, auch von der Wirtschaftswoche erneut publiziert. Mhm. Da wurden Kunden befragt, welche von diesen Retailern, die auf dieser Liste, auf der roten Liste sind, sie denn vermissen würden, wenn die verschwinden würden vom Markt.
Ja.
Und da kam heraus auch mal was Positives in diesen Zeiten für Mediamarkt, Saturn. Es würden nur drei Händler vermisst werden. Und zwar Mediamarkt, Saturn und C&A. Also die restlichen Händler von dieser bedrohten Liste, die vermisst wird man auch gar nicht vermissen, wenn die dann verschwinden. Ne? Also das ist praktisch eine Update-Studie noch und wie gesagt, nur diese drei würde man nicht vermissen. Und Baby One ist der, ich habe da mal drauf geguckt, war der Spitzenreiter, da würden 82% sagen, weg damit. Also die auch mein Positives.
Kenn ich ja noch nicht mal.
Nee, kannte ich auch gar nicht.
Baby One.
Ja.
Wahrscheinlich so wie Baby Walz, einer der
aber,
großen Babyausstatter.
Aber was macht denn jetzt Mediamarkt? Also C&A kann ich ja nachvollziehen, weil die haben ja Klamottenmarken und haben ja bestimmt auch, die haben ja auch, sie haben auch geschafft, ja so eine Jugendklamottenmarke einzuführen. Also die haben sich ja auf eine bestimmte Art und Weise, stehen ja für Produkte, aber warum Mediamarkt? Also was würde man an Mediamarkt vermissen bei aller Wertschätzung?
Hast du früher bei Saturn CDs gekauft?
Kann ich dir, nee, ja gut, CDs kauft doch heute keine
Sachen. Nein, das ist aber, das ist aber Saturn.
Du bist damit groß geworden.
Wir sind die Generation, auch, ne? Wir sind die Generation Saturn.
Nee, ich glaube, ja schon. Ja, aber ich glaube, es liegt ganz einfach daran, dass da unheimlich viele Filialen gibt und du einfach überall auf die stößt und sagst, wenn du mal dran denkst, in Richtung Fernseher oder Richtung Unterhaltungsindustrie oder sonst da irgendwas oder auch nur ein Kabel brauchst, das du dann für dreifaches Geld irgendwo bei denen kaufst, aber du weißt, da kannst du halt hinfahren und kriegst es, weil das Sortiment halt nach wie vor relativ groß ist.
Oder du schaust einfach mal vorbei, die sind ja in jedem Einkaufszentrum, in jeder Stadt drin und wenn du dann deine Lebensmittel kaufst, wackelst du nochmal durch Mediamarkt und guckst, was gibt's denn da noch in einem Film oder sowas. Insofern ist das schon plausibel, das Ergebnis, finde ich.
Ja, ist, denke ich, aber nur der Visibilität sozusagen der Marke ein Stück weit geschuldet. Aber nicht, weil sie irgendwie ganz besonders toll sind.
Nein.
Also die sind ersetzbar, in meinen Augen.
Und auf dem Land hast du immer noch das zusätzliche Phänomen. Du hast ja da sehr viel Expert und, wie heißen die anderen, Interfunk? Nee, Gott. Redzeck, wie heißt denn das jetzt?
Oh Gott.
Euronix. Euronics-Märkte und auf dem Land ist halt kein Mediamarkt und da ist Mediamarkt immer noch, das steht immer noch für Stadt und toll und groß und gigantisch groß. Mhm. Also du hast da schon so Unterschiede. Das sehen wir hier in München nicht. Also wir leben in einer Stadt, da hast du eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, als wenn du hier irgendwo auf dem flachen Land
wohnst. Bist.
Ja, absolut.
Ja. Wohl wahr. Naja, werden wir mal schauen, wenn wir hier noch in 2 Jahren zusammensitzen, was aus Expert respektive Medimax dann auch geworden
ist. Und Christian, die Verwerfungen bei Mediamarkt haben natürlich auch was mit der Gesellschafterkonstellation zu tun, aber ja bei weitem nicht nur, sondern natürlich auch mit dem Personal, was da an den Schaltstellen sitzt seit 150 Jahren und mit deren Online-Affinität. Und das ist natürlich bei einer Expert oder bei einer Medimax auch nicht anders.
Ich glaube, wir hatten ja auch mal intensiv über Expert gesprochen. Da gab es ja, glaube ich, schon mal ein paar Ansätze in Richtung Online, das irgendwie aufzusetzen. Da, glaube ich, hatte man einen gemeinsamen Shop aufgemacht und dann sollte es irgendwie eine regionale Zuteilung geben der Umsätze oder irgendwie sowas oder nach Postleitzahlengebiet irgendwie. Und das hat ja auch irgendwie alles nicht funktioniert. Also Multichannel ist auch nicht ganz einfach, muss man schon auch sagen. Da
nein,
sicherlich
nein.
Ein bisschen was...
Ich glaube, dass wirklich schwierig ist, das Festhalten an einem Geschäftsmodell, was langsam veraltet. Ich habe ein interessantes Gespräch auf der IM Top auf dem VIP-Abend gehabt mit einem Systemhaus. Der hat gesagt, sie haben einen Prozess dafür, wie man Geschäft was so rückläufig ist, nach einer Zeit ausfasst. Mhm. Und wie man Neues einstiehlt. Das haben wir uns ausgedacht. Das ist was total Interessantes, das ist überhaupt nicht einfach und man braucht einen Prozess dafür, wie das etabliert ist. Ja.
Ich habe da noch eine Frage dazu. Wisst ihr, was die für ein Wirtschaftssystem im Einsatz haben, Mediamarkt? Weil also ich weiß, dass die, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass die es umgestellt haben auf jeden Fall. Wenn ich jetzt drüben bin,
die SAP-Kunden?
Sind die SAP?
Ich weiß es nicht, Fragezeichen. Ja. Ich weiß es nicht.
Also ich weiß nur, wenn ich denn mal da reinschaue und was bestellen möchte oder holen möchte, dann gucken die jetzt immer so. Also da darf auch der Kunde über die Schulter gucken und die bewegen sich letztlich auch in dem Browser-System auf jeden Fall. Und es ist quasi nicht viel anders als bei Apple, bis auf dass man es halt nicht dort direkt bestellen kann oder eben bei Notebooks billiger jetzt zum Beispiel. Aber also man darf über die Schulter gucken und auf jeden Fall ist das nicht mehr irgendwie... irgendeine On-Premise-Software, das ist auf jeden Fall was mit einem Browser oben, wo die quasi selber die Lagerbestände per Browser checken. Ja. Also da hat sich wohl was getan. Vielleicht noch nicht in allen Shops, aber zumindest in dem.
Ja, vielleicht haben sie bei der Logistik ein bisschen was umgestellt. Aber um das Thema hier auch noch abzuschließen, das ist mir gerade noch eingefallen, als ich mit einigen sehr hohen Herren aus der IT-Industrie da zusammenstand, mit Herstellern zusammenstand an dem VIP-Abend, da hat so mancher gesagt, also sie hätten überhaupt kein Problem damit und ihnen wäre es gerade recht, wenn es Mediamarkt nicht mehr geben würde, weil deren Auftreten gegenüber den Herstellern nach wie vor schon nicht ganz spannungsfrei ist. Also da wird schon enorm viel abverlangt und da sitzt man auf einem sehr hohen Ross und verlangt dort ganz bestimmte Konditionen, wo eigentlich jeder sagt, ihr seid eigentlich die Letzten, die alles verlangen.
Die Kondition, das Konditionenmodell wurde der Marktentwicklung nicht direkt angepasst, sondern umgekehrt proportional oder so ähnlich.
Ja, ja, wurde da gestellt.
Ja, habe ich öfter gehört.
Ich will das Thema nicht künstlich in die Länge ziehen, Christian, aber Mediamarkt wollten wir noch nicht abschließen ohne die Geschäftszahlen.
Richtig.
Die haben wir nur so am Rande mitgekriegt. Wir waren ja die ganze Zeit bei Inge auf der Messe gewesen. Da wurden die am Donnerstag hat die Metro die Geschäftszahlen veröffentlicht von Mediamarkt Saturn. Und die gingen in den ersten 3 Monaten des Jahres, also im ersten Quartal, ich glaube, das ist das zweite Geschäftsquartal der Metro, gingen die um 5,8% zurück in Deutschland, der Umsatz von Media Saturn, auf 2,24 Milliarden Euro. Ich kann mich nicht erinnern, dass es immer so einen starken Umsatzrückgang von fast 6% gab in Deutschland. Gesamtumsatz. Im Kernmarkt. Der Gesamtumsatz international, der ging um 4% zurück auf 4,88 Millionen Euro. Online stark gestiegen, 35%, mittlerweile 800.000 Euro, aber immer noch nur in Anführungsstrichen 7% vom Gesamtumsatz trägt online dazu bei. Mhm. Also auf der Fläche haben sie schon stationär schon deutlich verloren und das ist also der Trend. Sie haben
negativ abgeschlossen.
Ja, und die Antwort jetzt natürlich, das, was jetzt auch vor kurzem, als der Herr Norberg noch da war, der schwenkt zum Multichannel und zum Online und ja. Mhm.
Genau, das waren noch die Zahlen dazu. Gut, dass wir dir noch nachgeliefert haben.
Das hat sich überhaupt gar nicht gut entwickelt, in keinerlei Hinsicht. Mhm. Und auch diese 30% Wachstum bei Online, ich weiß nicht, ob man da jubeln muss, wenn man von dem Niveau kommt, von dem sie kommen.
Nee, das ist jetzt ich würde
nicht so jubeln.
Nee. Also da gibt es schon noch von einigen Playern im Markt ganz andere Zahlen, die man dort zu lesen bekommt. Das steht, glaube ich.
Aber die Metro ist eh schwach.
Also Zweifel. Ja. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema E-Commerce. Eine, wie ich finde, doch recht interessante Nachricht, die Augsburger Allgemeine aufgegriffen hat, war: Ein Kunde kauft bei Amazon ein. Und zwar kauft er sich dort ein Fliegengitter zum Preis von 22,51 €.
Das hat er aber nicht bei Amazon direkt gekauft, sondern auf dem Amazon-Shop.
In einem Amazon-Shop, genau. Teilweise bietet Amazon die Ware selber an und teilweise gibt es eben Partner, die dort ihre Ware anbieten. War also in einer dieser Partner-Shops und hat also für 22,51 € ein Fliegengitter dort eingekauft. Und dieses Fliegengitter muss man jetzt also zuschneiden natürlich, damit seine Funktion erfüllt, eben die Fliegen draußen zu halten und trotzdem ein bisschen Luft durchzulassen. So, und jetzt hat der Ärger sozusagen begonnen. Der Kunde hat sich also beim Händler beschwert, und zwar deswegen, weil er gesagt hat, Lieferung war alles in Ordnung und das Produkt ist auch gut und so weiter, aber wie dort angegeben ist, den Innenrahmen zu messen und das ganze Ding auszuschneiden, das sei einfach schlicht und einfach falsch. Also der hätte es gekauft, aber das Fliegengitter kriegt er einfach nicht an den Start, weil diese ganze Anleitung nicht stimmt. Und das hat er in Amazon in die Bewertung reingepostet bei dem Händler. So, und da hat er also im Wortlaut geschrieben, die Lieferung erfolgte schnell, das war das Positive. In der Anleitung steht ganz klar, man muss den Innenrahmen messen, das ist falsch. Damit wird er zu kurz. Die Ware selbst macht einen guten, stabilen Eindruck. Der Verkäufer nie wieder. So, und ist, glaube ich, eine Bewertung, die man ja durchaus zu lesen bekommt, wenn man online einkauft. Da kann man sich jetzt noch überlegen, okay, Produkt scheint gut zu sein, liefern tut er wohl offensichtlich auch, aber man muss wohl offensichtlich bei der Installation ein bisschen aufpassen. Finde ich jetzt persönlich nicht so weit schlimm. Der Händler war jedenfalls so sauer, dass er den Kunden dann per E-Mail angeschrieben hat und ihn aufgefordert hat, diese Bewertung wieder zurückzunehmen, was der Kunde nicht gemacht hat. Daraufhin hat der Händler dem Kunden mit dem Anwalt gedroht und hat gesagt, wenn du das nicht runternimmst, dann kriegst du A, eine Unterlassungserklärung und außerdem wirst du die Anwaltskosten zu tragen haben. Der Kunde ist aber relativ ruhig geblieben und hat dann gesagt, okay, er nimmt da ein bisschen was von der Bewertung wieder zurück, aber er sieht ja jetzt keine Veranlassung, das alles drin zu lassen. Der Händler hat gesagt, es entsteht mir hier ein enormer Schaden. Ich verklage dich auf 39.000 Euro Umsatzverlust und dann kommt noch dieses und jenes dazu. Es hat sich hochgeschaukelt, bis die gesagt haben, wir wollen, oder der Händler hat gesagt, ich will 70.000 Euro von dir für dieses Drama. Und
das entspricht 3.000 verkauften Fliegengittern oder so.
Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich hab's gar nicht ausgerechnet. Also
diese Bewertungen sind ja echt sensationell wirksam.
Ja, sollte dann zu einer sogenannten Mediation kommen, also wo versucht wird, dass der Rechtsschutz des Kunden und der Anwalt des Händlers hier sich irgendwie zusammenfinden. Das alles ist gescheitert und jetzt wird jedenfalls im Juni die Verhandlung darüber beginnen. Und ich wollte das hier einfach mal so ein Stück weit zum Besten bringen. Wie seht ihr denn sowas, so Bewertungen? Ist das rufschädigend für einen Händler, wenn er mal schlecht bewährt wird? Ist das, wie sollte man eigentlich damit umgehen? Geht der Händler falsch damit um? Überzieht der Kunde maßlos? I don't know. Wie ist da eure Ansicht zu dem Thema?
Ja, Bewertungen sind ja haben einen enormen Einfluss auf die Kaufentscheidung, wie wir alle wissen. Selbst wenn man ein Hotelzimmer bucht, guckt man sich jetzt an, was sagen denn die Besucher dazu? Und das ist mal der umgekehrte Weg, ne? Die positiv, in Anführungsstrichen, gefälschten Bewertungen standen sonst immer im Vordergrund, dass die Anbieter selbst ihre Waren schönschreiben, auf Amazon zum Beispiel. Und das ist jetzt mal der umgekehrte Fall. Der aber auch berechtigt ist, wie ich finde, natürlich jetzt nicht mit den übertriebenen Schadensersatzzahlungen, aber dass man nicht einfach Produkte fälschlicherweise schlecht redet, ist natürlich auch hart und führt zu einem wirtschaftlichen Schaden. Und
das hat der Kunde aber, glaube ich, nicht fälschlicherweise das Produkt runtergeschrieben, sondern hat einfach gesagt, mit der Anleitung, die ihr mir hier mitliefert,
funktioniert es
einfach nicht. Das Fliegengitter fällt runter sozusagen. Also
Also wenn die Anleitung schlecht war, dann hat er völlig recht, dass er nörgelt. Punkt. Und wenn das so ist, dann muss man das auch sagen können.
Finde ich auch.
Finde ich absolut auch.
Und? Achso, ich muss den Alex wieder einschalten.
Und selbst wenn er...
Und selbst, hat sie gerade einen Kuchen geholt.
Und selbst wenn er nicht recht hat, also der Kunde, halte ich es für eine völlig falsche Umgehensweise mit dem Kunden. Weil normalerweise kannst du als Händler doch hergehen und sagen, pass mal auf, lieber Kunde, ich schicke dir ein neues vorbei.
Mit der richtigen Anleitung.
Ich tue die Anleitung überarbeiten. Dann sagt der Kunde normalerweise, super Sach. Dann schreibe ich drunter, habe ein neues bekommen, find's toll.
Toller Service.
Man kann sich doch da einigen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so schwer ist, das Fliegen anzubringen. Ich bin jetzt handwerklich nicht besonders begabt, aber ich denke, das müsste auch ohne...
Aber Kunden beschimpfen ist doch scheiße.
Naja,
ich meine, wozu?
Also ich denke, auf jeden Fall sollte der Händler im Rahmen dieser Plattform, es geht soweit ich weiß, bei Amazon eigentlich die Möglichkeit haben, diesen Kommentar zu kommentieren und sich hier zu rechtfertigen. Und da kann sich doch jeder eigentlich ein Bild machen von dem Vorgang. Also wenn der jetzt wüst beschimpft würde oder sachlich ist und dann eine sachliche Antwort kommt, oder informierst sogar, wenn eine wüste Beschimpfung kommt, wenn der Händler nur drunter schreibt, das stimmt. Also ich meine, wenn er sich halt trotzdem sachlich dazu äußert, dann kann sich der Besucher der Seite da ein Bild dazu machen. Also insofern denke ich, solange der Händler die Möglichkeit hat, sich zu rechtfertigen für die Anschuldigung, was es, glaube ich, auch geht bei Amazon, soweit ich weiß.
Das funktioniert ja auch.
Genau.
Du kannst ja kommentieren und es können ja auch...
Kann der Händler auch kommentieren?
Ja.
Du kannst auch Stellung nehmen.
Ja, du kannst
Stellung nehmen. Und es gibt ja auch noch diesen Knopf, war der Kommentar hilfreich oder nicht? Mhm. Und wenn dann... Gut, wenn natürlich 3.000 Leute dann sagen, super, das Fliegengitter kaufen wir nie mehr, ist das schon scheiße, aber ich glaube mal nicht, dass das passiert ist.
Zumindest könnte der Händler, wie auch immer, der hat so viele Optionen eigentlich, das irgendwie wieder hinzubiegen. Kommentar ist die eine Möglichkeit, er kann ein Update bei seinem Produkt machen und sagen, jetzt mit neuer Anleitung oder jetzt mit überarbeiteter Anleitung, sodass der Kunde merkt, aha, er hat was getan.
Und er hat doch jetzt den Spott und den Schaden. Ich meine, man merkt es doch ganz schön in dieser Runde. Ich meine, der Händler.
Ja.
Ich meine, also, wie eichhörnchenhaft ist das denn?
So hart es klingt, ich glaube, auch die moralische Frage stellt sich gar nicht, ob das in moralischen Ordnung ist vom Kunden, dass er da so rummotzt. Oder ich glaube, Fakt ist, der Händler muss sich in der heutigen Welt damit auseinandersetzen, dass er eben öffentlichen Kommentaren ausgesetzt ist. Also wenn es nicht auf Amazon ist, dann wird sich, und Amazon das verbietet zum Beispiel, die Kommentarfunktion, was sie natürlich nicht tun würden, aber gehen wir mal davon aus, dann würde sich möglicherweise eine zweite Plattform bilden, wo über die Produkte geredet wird. Auch kann ich ja nicht verhindern, dass bei Facebook schlecht über mich geredet wird. Genauso wie ich quasi auch mich irgendwas mir überlegen muss, mich im Facebook-Umfeld oder im Social-Media-Umfeld einfach Kritik zu stellen, weil da wird einfach über einen geredet. Man kann es ja auch sehr schön beobachten, wenn man mal auf die Amazon-Seite geht, wie viele Leute da ihren Frust über Amazon ablassen und Amazon sich die Mühe nimmt, wirklich jeden einzelnen Kritikpunkt zu beantworten. Sie haben auch keine große andere Möglichkeit. Und darum geht's, glaube ich. Also ich glaube, ein Händler darf auf keinen Fall hingehen und sich über motzende, schlecht gelaunte, unzufriedene Kunden, die es im Einzelfall immer gibt, beschweren. Das kann er vielleicht tun, aber er muss sein Geschäftsmodell oder seine Einstellung, wie er kommuniziert, darauf einstellen, dass das einfach passiert. Und da ist das die falsche Vorgehensweise meines Erachtens, weil das wirst du auch durch so einen Einzelfall niemals beenden können, dass die Leute im Internet schimpfen oder ihren Kommentare abgeben. Das ist nicht mehr zu verhindern.
Also in meinen Augen hat der Händler ja alles dafür getan, um so einen Shitstorm herauf zu beschwören. Ja? Also dümmer kann man es ja eigentlich nicht mehr anstellen, so nach meinem Dafürhalten. Aber immer wieder wird da reingetappt. Es gab unlängst eine Geschichte. Shell haben unlängst eine Aktion gemacht, indem man Schokolade bei ihnen kaufen musste. War, glaube ich, sogar noch ein Stückchen billiger als üblich. Da hat man Punkte dafür bekommen. Und zwar relativ viele und konnte diese Punkte für Schokolade und tanken natürlich, ja. Und konnte dann diese Punkte sammeln und gegen ein Amazon Kindle eintauschen. Im Wert von, kostet 79 Euro oder sowas. So. Da wurde von Kundenseite schon mal relativ rasch klar, dass die 2000 bestellten, von Shell bestellten Kindles nicht ausreichen werden, um alle Kunden glücklich zu machen. Also haben sie auf ihrer Facebook-Page geschrieben, macht euch mal keine Sorgen, wir haben die fünffache Menge bestellt, also 10.000 Stück. Was ist passiert? Die sind irgendwann an einem Freitag, ich glaube, es war der 2. Mai, an den Start gegangen. Um 10 Uhr sollte es losgehen. Da konnte man sich quasi darauf bewerben auf das Ding. Es ging nicht über Facebook, sondern über eine eigene Landingpage. Die sind in die Knie gegangen, war nicht erreichbar. Woraufhin bei Facebook ein Shitstorm losgegangen ist, keinesgleichen. Also das muss man sich auch mal reinziehen. Da kaufen Kunden Schokolade für Geld und bekommen einen Gegenwert und haben aber die Möglichkeit, wenn sie sich rechtzeitig bewerben, noch ein Kindle obendrauf zu bekommen. Und fangen auf dieser Facebook-Seite an, Shell dermaßen runterzumachen, dass alles zu spät ist, wo ich mir auch denke, wie geht das eigentlich an? Die müssten doch eigentlich zufrieden sein, die Kunden auch. Sie haben doch einen Gegenwert bekommen, nämlich ihre Schokolade in dem Fall. Es ist ja nicht so, dass sie einen Verlust haben, dass sie irgendwo Geld hingeworfen haben und nichts dafür bekommen haben. Sie haben ja zumindest ihre Schokolade bekommen. Sie haben halt das Kindle nicht bekommen, weil es technisch irgendwie nicht funktioniert hat. Ja? Das finde ich irgendwie, das nimmt immer gleich so Extreme an, ja. Was wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass halt heute öffentlich über soziale Netze etc. pp. Gespielt wird. Ne? Und das ist heute schon, glaube ich, ein Faktor, dass ein Handelsunternehmen insbesondere auch auf dem Radar haben muss, wie über ihn gesprochen wird, wie er wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Ne? Ich meine, früher war das Mundpropaganda. Ne? Da warst du am Ort irgendwo, da gab es noch kein Internet, aber da wusste man, zum Bekleidungshaus XY brauchst du nicht gehen, weil alle Hosen, die du dorthin bringst, die sind ständig zu kurz. Ja, so wussten alle Nachbarn das. Heute hat es halt eine ganz andere Dynamik.
Ja. Ich denke wirklich, es muss der Fall sein, dass man damit klarkommen muss als Händler, so hart es klingt. Und da kann man sich nicht, das ist die normative Kraft des Faktischen, wie es so schön heißt, und da kann man sich nicht dagegen wehren.
Ja. Also Beschwerdemanagement ist, glaube ich, besser als...
Ja, als sowas. Da könnten wir übrigens in dem Kontext auch mal diese Ariel 88-Geschichte ansprechen.
Die war auch nett. Habt ihr das mitbekommen?
Nee. Habt ihr nicht mitbekommen?
Erzähl es kurz.
Ja, also die ganz kurze Variante ist, dass in diesen Tagen aus Versehen wohl tatsächlich, weil Ariel sich inzwischen, ich wollte von Aria sagen, das ist nämlich tatsächlich dann der Witz dazu gewesen, tatsächlich eine Sorte rausgebracht hat, die jetzt 88 verschiedene Arten
von Flecken
beseitigen kann. Ja. Genau, und dann das Ariel oder eben auch, wie jetzt viele sagen, Aria 88, dann diese Packung. Und die sieht also wirklich, die stehen, die haben sie angefangen auszuliefern, haben es dann sofort gestoppt. Aber der Shitstorm, der auf die eingeht, und es lief über eine unglaublich bekannte und große Werbeagentur, war also oder ist noch enorm. Also es ist gerade noch ein heißes Thema, es kommt auch noch. Ich habe es erst gestern wieder im Fernsehen gesehen darüber. Also ganz groß Ariel 88, die Verpackungen mit dem berühmten Hitlergruß quasi.
Genau.
Und naja. Aber die müssen sich jetzt auch, also ich glaube auch, wenn man halt dann einfach einen Fehler macht oder was unklar ist, wie in dem Fall, oder man sich vertut, die müssen halt jetzt damit klarkommen, dass sie halt jetzt einfach dem ausgeliefert sind.
Und ganz genau.
Es gibt ja Methoden, sich zu wehren, aber das ist schon, also zum Teil ist natürlich diese Hetze dann auch nicht mehr lustig irgendwie.
Das stimmt. Lass uns mal weitermachen. Ich habe noch zwei kurze Meldungen, wo ich zumindest dich zumindest erwähnen möchte. Das eine ist, Amazon testet eigenen Lieferdienst in den USA. Also Amazon wächst da drüben so gewaltig, dass die immer wieder vor logistischen Herausforderungen stehen und nicht mehr alleine darauf vertrauen, Logistikdienstleister zu beauftragen wie DHL, UPS und was da sonst noch alles am Start ist, sondern man versucht gerade parallel in einigen Orten, hat man es getan, eigene Lieferdienste aufzusetzen. Was natürlich auch immer ein Stück weit ein vorgeschobenes Argument sein kann gegenüber den jetzigen Logistikern. Man hat halt hier noch weiteren Zugriff auf die komplette Wertschöpfungskette. Ja, also hat es halt wirklich durchgängig und kann das selber gestalten.
Und hat alles im Griff. Ne?
Das
Logistiker-Bashing ist ja sowas wie das Carrier- oder Netzbetreiber-Bashing. Jeder schimpft über eine DHL, über eine. Die haben ja auch einen täglichen Shitstorm auf Facebook etc. Also da kann man dann, hat man es selber im Griff und kann auch versuchen, schneller zu liefern.
Genau, die können es einem eh nicht recht machen. Ja, es ist richtig. Und es sind ein paar PowerPoint-Folien durchgesickert von einer großen Veranstaltung, die die Post gemacht hat. Dort wird unter anderem sichtbar, dass die Post sehr stark darauf hinarbeitet, taggleiche Lieferungen hinzubekommen durch neue logistische Ansätze. Es soll persönliche Packstationen auch geben, die dann für Häuser sind. Also Packstationen kennt man heute natürlich schon, die an Tankstellen oder sonst irgendwo stehen. Aber dass kleinere Hausanlagen, wo was weiß ich, 20 Wohnungen sind oder sowas, dass die eine eigene Packstation bekommen, wo die Postboten, Paketboten sozusagen ihr Zeug reinschicken können oder reinstellen können. Und Kunden, die ja eigentlich oder viel Retouren dann auch haben, das dort wieder reinpacken und dann nimmt es der Postbote ganz einfach mit. Euch geht es wahrscheinlich auch nicht anders als mir, wenn man mal bei der Post tatsächlich ist und was abgibt. Die Schlange, die da drin ist, die Leute geben eigentlich nur Retouren ab und links und rechts sammeln sich riesige Berge. Zumindest ist es bei uns bei der Post so. Ein interessantes Konzept verfolgt derzeit Google, die ja auch immer viel gebasht werden. Was heißt gebasht? Oder sagen wir mal, auch immer wieder dafür herhalten müssen, dass gesagt wird, Google nimmt uns Händlern Geschäft weg und machen dort einiges. Google hat jetzt eine seiner Apps ein Stück weit erweitert. Jetzt kriege ich die Webseite nicht auf, jetzt kommt sie. Die kennt vielleicht einer. Google Now ist sowas wie lässt sich Google Now am besten beschreiben? Google Now ist ein
so ein Umgebungsinformationssystem oder
so. Ja, genau, so wie Foursquare beispielsweise oder Yelp oder was da sonst noch alles am Start ist. Und diese App ist also durchaus in der Lage, festzustellen, wo man sich gerade befindet und blendet einem dann ein, welche Produkte beim Händler XY, der gerade 20 Meter entfernt ist, am Start sind. Und das finde ich mal eine ganz interessante Entwicklung. Und man kann stationäre Händler da nur mal auffordern, sich das Thema mal ein bisschen näher anzuschauen, weil ich das ganz, ganz interessant finde. Als eine der Möglichkeiten oder eine der vielen Möglichkeiten, die ein stationärer Händler unter anderem besitzen kann oder in Anspruch nehmen kann, um auf seine Angebote, sein Portfolio ein Stück weit hinzuweisen, wenn die Leute gerade in der Nähe sind.
Ne? Also in beide Richtungen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Du hast gesagt, das zeigt es von alleine quasi an, wenn wenn die Person sich in der Nähe befindet, aber man kann natürlich auch suchen, ob das gerade unterwegs ist. Aber man kann auch andersrum seine Angebote eben
dort reinstellen
und anbieten. Und die erscheinen dann quasi.
Zumindest ganz genau sicherstellen, dass das eigene Portfolio dort auch in Google sozusagen gefunden wird.
Im Übrigen Werbung, die auch eher im Interesse des Kunden natürlich ist.
Ne? Ganz genau.
Und das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte.
Ganz genau,
ja. Jede Werbung ist ja sinnfrei.
Ja. Ja. Okay, Doc. Dann
was übrigens bei Google sensationell funktioniert, an der Stelle mal eingeflochten, ist in der Routenplanung die Anzeige für den öffentlichen Nahverkehr.
Ja, das war auch
neu. Also in München, das funktioniert tatsächlich und mit den beinahe tatsächlichen Abfahrtszeiten.
Mhm.
Also
dafür funktioniert halt der öffentliche Nahverkehr schlecht, ne?
In München, definitiv. Definitiv. Und die Systeme, die der öffentliche Nahverkehr in München anbietet, funktionieren immer dann schlecht, wenn es Unregelmäßigkeiten gibt. Wenn alles gut läuft, funktioniert das super. Wenn die, da gibt es da so eine Funktion, wo man sieht live, wann an der Station die Bahnen fahren.
Ja.
Wenn die S-Bahn, wie im Moment, weil an Wochenenden immer gebaut wird, Pendelverkehr hat, mhm. Und man eigentlich wissen müsste, weil nicht immer sofort eine kommt, wann die kommen, wird das konsequent ausgeblendet. Dann wird die S-Bahn konsequent aus allen Systemen ausgeblendet, als wird sie niemals fahren.
Mhm. Okay.
Das ist in der Denke der Verantwortlichen irgendwie noch nicht so richtig verankert,
okay,
wie die Dinge sein könnten.
Ja. Lass uns mal in den Systemausbereich reinschauen. Da haben wir noch zwei Sachen drin stehen, über die wir sprechen sollten. Fritz und Maciol sind erheblich unter Druck. Und zwar deswegen, weil der Mütterkonzern, nämlich die ICT Division,
die Imtech,
ein holländischer Baukonzern, ist das richtig? Also man merke die zwei Worte, holländisch und Bau, die haben, das ist gemein, gell? Sind jedenfalls ins Trudeln gekommen, da gab es einige Affären hinsichtlich Betrug und Unterschlagung, soweit ich gelesen habe, und die müssen jetzt Fritz und Maciol versilbern.
Die ganze ICT-Division, also das ist ja
die ganze ICT-Division. Und der größte Teil ist die Fritz und Maciol von der ICT-Division.
Ja, richtig. Frage in die Runde, wer soll Fritz und Maciol kaufen?
Ehe wir zu der Frage kommen, wollte ich nochmal darauf eingehen, du hast die Unregelmäßigkeiten von der Imtech selbst gerade angesprochen, Christian.
Ja, ja.
Aber die gab es auch bei Fritz und Maciol. Insofern kann man sagen, erst hatten wir kein Glück, jetzt kommt Pech hinzu bei Fritz und Maciol. Die hatten in der Schweiz große Probleme mit Korruption.
Massive
das ist hier nicht so richtig nach Deutschland geschwappt, aber die da ging es darum, dass dieses SECO, dieses Staatssekretariat für Wirtschaft, da soll ein Mitarbeiter der Fritz und Maciol Aufträge zugeschanzt haben und im Gegenzug hat er dann Geschenke etc. gekriegt, also der Klassiker. Und das hat zu großen Problemen in der Schweiz geführt und hat auch zu einem Arbeitsplatzabbau in der Schweiz geführt. Da sind die Hälfte der Stellen bei Fritz und Maciol abgebaut worden. Mhm. Und die Imtech hat gesagt, das ist nicht unsere Sache oder das ist nicht unser Problem, sondern da muss sich Fritz und Maciol selber drum kümmern. Sprich, Deutschland ist auch für die Vorfälle in der Schweiz verantwortlich, hatten aber selber, wie dann etwas später oder zeitgleich rauskam, mit der Korruption auch ordentlich zu tun.
Mhm.
Also das war erst, dass bei Fritz und Maciol wirklich in der Schweiz richtig die Luft gebrannt hat und dann kam auch noch der Verkauf der ICT-Division dazu. Also die haben jetzt gerade ordentlich zu tun.
Ja. Was man ja so hört, ist der Fritz gar nicht mehr ansprechbar, also auch gar nicht erreichbar.
Also wir hatten da so angerufen in dem Fall bei dem Verkauf ist auch die Imtech selbst zuständig, nur gibt da Auskunft. Also Fritz und Maciol hat dann irgendwann danach auch eine kurze Pressemitteilung verschickt, aber auch nicht mal Imtech Deutschland ist zuständig, sondern Imtech Holland war direkt zuständig und Imtech Deutschland hat auch nach Holland verwiesen bei allen Fragen.
Seid ihr da irgendwie weitergekommen? Wahrscheinlich auch nicht.
Die haben gesagt, der Kauf, die haben das bestätigt dann, dass Fritz und Maciol zu dem Gesamtpaket ICT dazugehörten, dass es da keine Ausnahmeregelung geben würde.
Mhm.
Sprich, die sind jetzt davon abhängig, sind auch in die Verkaufsverhandlungen keinesfalls selber involviert. Sind jetzt einfach der Imtech und für wie viel Geld die das an wen durchreicht, auf Gedeih und Verderb letztendlich ausgeliefert. Mhm. Ne? Und denen bleibt nichts als abzuwarten, bis dann die Imtech kommuniziert, wer das Paket übernommen hat.
Wenn es eine übernimmt. Das wäre eben für mich schon ein bisschen die Fragestellung, ob es jemand derzeit am Markt gibt, der Interesse an einer Fritz und Maciol im Gesamtpaket hätte. Ich habe den Ralf Schäfer getroffen von der Bechtle auf der IM Top und habe ihn natürlich mal direkt auf das Thema angesprochen, habe gesagt, ist das für Bechtle ein interessantes Unternehmen und da kam sehr klar raus, nein, ist es natürlich nicht, weil Fritz und Macho mit dem Portfolio, das die am Start haben, sind ein sehr starker IBM-Partner, eigentlich überhaupt nicht zur Bechtle dazu passen. Cancom kann ich mir auch nicht vorstellen. Passt auch nicht ins Portfolio.
Also es hat sich in letzter Zeit bei Cancom erwiesen, dass es wurden auf zwei Arten und Weisen, es wurde jetzt ja auch eine Ankündigung, dass eine Allgäuer-Tochter dazu gekauft wird.
Ja.
Bei Cancom sieht es so aus, zumindest aus der letzten Zeit, man hat nach zwei Unternehmen nach zwei Aspekten beleuchtet beim Zukaufen. Der eine Aspekt war, bringt es uns technisch was? Mhm. Und der andere sind wirklich Kunden, auf die wir unsere, die wir für unsere Lösungen erweitern können. Also Cancom hat ja hier eine sehr starke Cloud-Lösung, im Cloud-Umfeld eine sehr schöne Private-Cloud-Lösung. Mhm. Und die möchte man quasi, da möchte man dringend mehr Kunden gewinnen. Und da, unter diesem Aspekt hat man übrigens auch den Zukauf in den USA gemacht. Das war ein hardware-lastiger Partner, der wunderbar dazu gepasst hat, im Sinne von, hier können wir jetzt diesem HP-Partner den Kunden von denen unsere Cloud-Lösung, unsere Private-Cloud-Lösung noch mit anbieten. Im Falle von Fritz und Mazzio sehe ich beide Positionen nicht. Also zum einen wird die Kundenlandschaft viel zu divers sein bei diesen Größenordnungen. Und nun ist es auch so, dass Fritz und Mazzio jetzt nicht gerade bekannt ist als innovatives Cloud-Unternehmen, muss mal vorsichtig auszudrücken, wobei die durchaus natürlich gerade im IBM-Umfeld bestimmt interessante Szenarien haben, aber es ist halt, wird nicht weiter als über das Thema Virtualisierung hinausgehen oder einfache Cloud-Lösungen, die Fritz und Mazzio hat. Mhm. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass Cancom einfach aufgrund der Marktmacht oder wie auch immer, also es muss schon noch Sinn machen, also entweder Kunden oder Technik, um es ganz einfach auszudrücken. Mhm. Und das passt nicht zu Cancom gerade.
Ja. Andere Einschätzung?
Also ich bin gespannt, das ist ein großer Laden und die Gefahr, dass der halt dann in Einzelteilen verkauft werden wird, ist ja auch nicht gerade eben gering.
Zuerst versuchen sie das Gesamtpaket loszukriegen, aber du hast vielleicht recht, wenn man das Gesamtpaket nicht losschlagen kann, dann werden natürlich
Frage,
Einzelteile.
Das ist interessante Frage, wer es kaufen kann in der Größenordnung, ist ja nicht ganz trivial. Das ist so ein deutscher Traditionsname.
Ja, natürlich.
Was ist eigentlich mit dem Fritz, der ist habe ich von mehreren Leuten gehört, der Fritz ist anscheinend seit einiger Zeit komplett auf Tauchstation, lange nicht mehr gesehen, lange keine Interviews mehr gegeben, irgendwie komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden und der war doch früher sehr sichtbar, muss man sagen.
So lange, weil ich das letzte Mal habe ich ihn gesehen, das war bei der IBM Partnerkonferenz in
Das war im Januar oder im Februar, stimmt das?
Ich habe gerade überlegt, wo sie war. Ich glaube, ja, im Januar, Februar war die. Also etwas
diesen vor Jahres.
Diesen Jahres, ja. Okay. Da war er noch da. Also der hat jetzt wahrscheinlich mal kurz mit den Affären und der Aufarbeitung etc. vielleicht zu tun und lässt sich da nicht groß in der Öffentlichkeit blicken. Aber bei der IBM-Partnerkonferenz war er noch da.
Mhm. Ja, den Herrn Wippermann habe ich dann auch getroffen. Der war ja auch da auf dem WIP-Abend, also IBM. Mhm. Verantwortlich dort für das Channel-Geschäft und habe ihn auch gefragt, wieso das Verhältnis der IBM zu Fritz und Mazzio ist in so einer Phase, wie man damit umgeht mit dem Thema. Ist ja doch kein unbedeutender IBM-Partner in Deutschland, ich glaube, vielleicht sogar auch der größte.
Ja, der gehört zu diesen großen dunkelblauen Partnern.
Ganz genau.
Die sehr traditionell
IBM. Ganz genau. Und dann hat Herr Wippermann eigentlich nur einen Satz gesagt, der aber relativ viel zum Ausdruck bringt. Und er hat gesagt, Fritz und Mazzio ist für uns ein strategischer Partner. Wir haben mit diesem Unternehmen eine strategische Partnerschaft. Und dann sage ich, ja, und was bedeutet das jetzt konkret in diesem Fall? Was heißt das? Und dann hat er gesagt, Herr Mayer, ich kann mich nur wiederholen. Wir sind beides strategische Partner. Und dann hat er gemerkt, dass ich jetzt da irgendwie schon ein bisschen detaillierte Antwort will. Und dann sagt er, gehen Sie mal davon aus, dass wir auch nicht nur Erfolge gemeinsam feiern,
auch in schweren Zeiten,
sondern alles daran setzen werden, auch in so einer Krisenzeit uns gegenseitig zu stützen und zu helfen in irgendeiner Form. Was immer das jetzt auch konkret heißen mag. Er hat aber dann auch was sehr Schönes gesagt, hat gesagt, wir werden jetzt auf alle Fälle nicht anfangen als Hersteller, so wie es einige andere tun, solche Unternehmen zu kaufen.
Unseren Kanal zu kaufen.
Wir werden nicht anfangen. Und da hat er nochmal in eine bestimmte Richtung natürlich geschaut, gesagt, wir werden nicht anfangen, unseren eigenen Kanal zu kaufen.
Das wäre natürlich ein naheliegender Akquisepartner, ne? dass ein Hersteller den Zuschlag macht.
Ganz genau, richtig, ja. Tja, und den zweiten Punkt, den wir hier noch draufstehen haben, Erzählst du, Andreas.
Das muss ich, ach so, genau.
Ach, du hast genau, drauf geschrieben.
Wir haben ja beim letzten Mal schon berichtet von der Kommunalwahl in Bayern und haben schon gesagt, die Schattenredaktion hat die Wahl in Schwandorf gewonnen.
Muss kurz erklären, was die Schattenredaktion
also die,
ist.
Also die Schattenredaktion ist, rekrutiert sich aus Systemhäusern, die dem Channelcast verbunden sind und immer auch mal wieder Themen einkippen. Prominenter Teil der Schattenredaktion Michael Schickram von Schickram und Feller in Schwandorf. Und jetzt ist die, die Neuigkeit, nein, eben nicht Schickram und Feller, sondern jetzt Schickram IT, nachdem sein Partner Andreas Feller zum Bürgermeister gewählt worden ist und zum 2. Mai Amtsantritt hatte, musste er aus dem Unternehmen ausscheiden. Und der Michael Schickram hat eine Odyssee durch Behörden, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Termine gehabt, um sein Unternehmen tatsächlich, er hat neu gegründet, jetzt als GmbH, Schickram IT GmbH, und hat tatsächlich neu gegründet und hat dann so ein bisschen mal erzählt, wie es ihm da gegangen ist, was er nicht alles machen musste, was man nicht alles bedenken muss, was man nicht alles unterschreiben muss. Er musste zum Beispiel als HP Platinum Partner, nicht als Neupartner die Partnerschaft neu beantragen, konnte den Status übernehmen und musste sich halt um viele Dinge neu kümmern. Hat gesagt, was man zum Beispiel bei einem HP als Neupartner alles unterschreiben muss. Der hat die HP-Partnerschaft seit über 20 Jahren, der wusste das gar nicht mehr, was er damals alles unterschrieben hat. Mhm. Und dann Neukundenformulare bei Distributoren und der Gang durch die Kreditversicherung, die natürlich dann auch sagen, ja, wie ein neues Unternehmen, was wollen Sie von uns? Genau. Aber er hat es sehr gut vorbereitet und hat es zu einem sehr schönen Abschluss gebracht. Und da kann man auch nur sagen, Mensch, Michael Schickram, toi, 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 alles Gute für die nächsten 20 Firmenjahre.
Genau, und herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal für deinen Support, den du hier immer leistest, weil er bringt ja auch immer das eine oder andere Thema an den Start. So, das war's zum Systemhausbereich und wir schwenken gleich ein in Richtung Unternehmen und Märkte. Dort habe ich oben mal ein Thema draufgeschrieben, von dem ich denke, dass wir da mal kurz drüber sprechen sollten. Das trägt einen ganz provokanten Titel. Hier steht nämlich drauf, Why the Microsoft Surface Just Died Last Week. Da denkt man sich immer so, was, wie? Surface eingestellt? Wird es nicht mehr geben? Was ist denn da eigentlich los? Und wenn man den Beitrag dann liest, ich glaube, es war im Wall Street Journal erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, bei Forbes. Gibt der Autor mal so ein bisschen zum Ausdruck, was er glaubt, was da derzeit bei Microsoft so vor sich geht, und sagt, Microsoft hat jetzt Office für iPad vorgestellt, was ja schon ein Schritt ist, der lange, lange Zeit vermisst wurde oder wurde gesagt, warum machen die das dann nicht endlich? Es ist ja wohl ein Stück weit auch rausgekommen, dass Ballmer ganz bewusst das Thema unterdrückt hat und nicht fortführen wollte. Besitzstandswahrung, sage ich da jetzt mal. Und jetzt haben wir einen neuen CEO am Start, den Herrn Nadella. Und eine der ersten Amtshandlungen von ihm war, zunächst mal Office fürs iPad rauszubringen. Und er hat ja noch einige Sachen gemacht in seinem Unternehmen. Wie nehmt ihr für euch so den Wechsel an der Spitze bei Microsoft bis dato wahr? Markus.
Ja,
man muss
konkret ansprechen.
Den Hörern sagen, wir haben uns gegenseitig gezeigt, wir beiden brennen uns natürlich dazu, was zu sagen, aber
also, okay.
Jeder wollte dem anderen einen Vortritt lassen.
Also, okay,
Markus, bitte, ich bitte dich, Markus.
Ich find generell auch nicht nur in diesem Fall, dass das Wechsel an der US-Konzernspitze immer ein bisschen schwierig zu bewerten sind. Ne? Das ist weit weg. Als Nadella dann an den Start ging, habe ich mir seinen ersten Videoclip angeguckt, wo er mit einem Microsoft-Pressevertreter durch die Firma geht was über sich und sein Leben erzählt. Klar, der wirkt, wie alle sagen, ganz anders als Steve Ballmer, hat ein ganz anderes Auftreten, steht für ein neues Microsoft. Aber was er nun wirklich konkret macht oder wie er wirklich tickt, klar, das weiß man nicht. Ne? Wir haben mit denen auch in der Regel keinen Kontakt, wie hier im Gegensatz zu den deutschen Geschäftsführern oder zu den zum deutschen Management von allen Firmen, da kennen wir die Leute besser einordnen und wissen besser, wofür die stehen. Ja. Finde ich an der US-Konzernspitze immer schwer zu beurteilen, ne?
Ich meine aber jetzt auch wirklich nur so, wie du es wahrnimmst. Also wirklich nur die Wahrnehmung. Ich will gar nicht mal wissen, wie du ihn einschätzt als Person, aber nimmst du irgendwie Veränderungen wahr bei Microsoft? Oder sagst du, da hat sich eigentlich auch irgendwie nichts geändert? Keine Ahnung.
Ja, der Schritt in Richtung Cloud, in Richtung neue Plattformen, die waren ja schon beim Ball, hat er versucht schon anzustoßen zum Schluss. Ist ja nicht so, dass das jetzt so ein großer Cut war, dass er sich da immer gesperrt hat und dann der Della schlägt eine völlig andere neue Richtung ein. Ne? Aber er führt die Sachen konsequenter aus, die vorher halt nicht da waren. Und ich finde es insofern auch einen richtigen Schritt, ein Office fürs iPad anzubieten. Und finde deshalb die Schlagzeile etwas überspitzt.
Mhm. Okay. Andreas?
Alexander. Also, du hast jetzt mich angeguckt.
Genau.
Also.
Ja, das war jetzt gut. Ich wollte schon gerade was sagen.
Der Andreas grünt.
Und denk, wo schaut er denn hin?
Der Andreas grünt gleich noch unsere Meinung. Nein, ich wollte sagen, also ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen bei Microsoft, dass es sehr wohl ein extremes Politikum war, oder natürlich war das ein Politikum, wer da an die Spitze kommt. Und dass da eben bewusst eine leise Person, eine jüngere im Verhältnis Person in diese Position kommt, auch gerade die eben noch nicht so beschrieben ist, die auch noch im Cloud-Umfeld kommt. Das lässt, und auch eben gerade dieses erste Video, was du ja gesagt hast, was ja auch sehr groß im Web rumgegangen ist, wo er wirklich ohne Krawatte im Hemd, im Polohemd durch Microsoft die Niederlassung rumrennt, die Microsoft als sehr offene und tatsächlich ja auch vor Ort wirklich hübsch und frisch gestaltete Company da vor Ort, also auch von den Räumlichkeiten her rüberkommt. Das ist schon ein Eindruck, der eben so eine wahnsinnige positive, so einen positiven Touch hat. Das ist einfach Fakt. Also
nach innen und nach außen.
Nach innen und nach außen,
also ja. In beide Richtungen,
ja. Es macht Lust und Laune, dieses Video anzuschauen. Alleine im Hintergrund, wie sie da durch Microsoft da durchgehen. Es sieht aus wie ein Startup fast, also die Niederlassung. Und so redet er ja auch. Mhm. Und dass da eben leise Person dort an der Macht ist, das ist schon kein Zufall. Und ich glaube auch, wenn man das in allen Bereichen verfolgt, seit er eben in dieser Position ist, man muss ja dazu sagen, er kam natürlich auch relativ dankbar, genau ziemlich nachdem diese wichtigen Schritte noch vollzogen worden sind bei Microsoft, nämlich diese, dass man den Laden einmal horizontal in Hierarchie gekippt hat, also quasi sehr bekannt, dass man also quasi nicht mehr nach Produktbereichen, sondern sondern eben nach Entwicklungsstufen, muss man so auszudrücken, den Laden umstrukturiert hat. Da hat er jetzt einen super Start, auf der Basis zu agieren. Und jede Ankündigung, die seit er an der Macht ist, von ihm kommt, oder also aus dem Hause Microsoft, hat irgendwie diesen Touch. Wir öffnen uns, wir gehen auf Devices, wir bewegen Microsoft, wir bewegen Windows auch immer nutzerfreundlicher, auch im Bereich, also wo sich ja nicht im Consumer-Bereich, sondern im Bereich wie Azure zum Beispiel, man öffnet sich immer mehr Datenbanken gegenüber, also man macht auch diesen Open Stack quasi, man macht da mit, also was ja auch viele sagen, da tun alle ihre eigenen Süppchen kochen, nein. Wer Cloud Computing auf Basis, also IaaS, PaaS auf Basis von Microsoft macht, der hat immer mehr Möglichkeiten auch, sich bei anderen Herstellern zu bedienen. Und ich finde insgesamt, dass sich da, ja, also dass sich Microsoft sehr gewandelt hat, auch in dem Imaging. Sie haben es am Anfang ein bisschen übertrieben, auch mit Gewalt. Die haben jetzt einen guten Ton gefunden und gutes Fahrwasser bekommen, finde ich. Das ist also
was ja ganz interessant ist, ich glaube, du hast es, und du hast es sehr gut zum Ausdruck, aber ich wollte es noch mal ein bisschen zuspitzen.
Ja.
Was ja sehr auffällig ist, ist, dass das alte Management noch viele Entscheidungen getroffen hat, aber die Exekution und das Announcement dem neuen CEO überlassen haben, damit er sofort mit großartigen, Anführungszeichen, guten Announcements auftreten kann in der Öffentlichkeit. Und nicht, also der kann ganz anders antreten, weil er da nicht noch Dinge alles vorbereiten muss und erst nochmal viel, viel Zeit braucht, bis er dann sagen kann, so und jetzt sind wir endlich soweit, sondern der konnte frisch wegmachen. Fand ich einen sehr klugen Schritt vom Management, das so zu machen. Mhm. Also.
Ja, also dass man wirklich die wichtigen Entscheidungen noch alle gefällt hat und dann kommt der junge Mann an die
Macht. Und darf es verkünden.
darf es verkünden und darf dann auf dem Fahrwasser eben die da vorantreiben. Was aber natürlich nichts daran ändern, dass Microsoft noch ohne Ende wirklich heftige Probleme hat. Alleine wenn man, das fängt ja schon damit an, dass wenn wir uns umgucken, wie Windows 8 in den Privatnutzern hier, also von seinen Freunden, Bekannten, die man so, wenn man mal rumhört, wer schon alles Windows 8 nutzt, das sind zwar natürlich immer mehr, weil es natürlich das dominanteste Betriebssystem ist, Windows, und natürlich da viele auch sich einen neuen Rechner kaufen, aber dennoch hat es, also ich höre da immer wieder dramatische Äußerungen, gerade Axel Oppermann, der ja einer der bekanntesten Analysten zu Microsoft in Deutschland ist, der publiziert da immer wieder auch in seinem Blog regelmäßig dazu, wie krass die Probleme sind, die Microsoft auch jetzt im Windows 8 Umfeld hat. Und wenn ich da einen Satz noch dazu sagen darf, diese Werbung, die gerade rauf und runter läuft im Fernsehen, wo,
gut, dass ich das nicht schaue.
Ja. Fernsehen meine ich. Also der ist der zweite Satz, da siehst du so einen jungen Mann, auch im Polohemd, der wird irgendwie gerade umgezogen oder ist irgendwie in seinem Haus, und aber das ist ein bisschen Hektik, und er erzählt dann so, warum er jetzt sich unbedingt einen Microsoft-Rechner mit Windows 8 gekauft hat. Und der zweite Argument ist, ja, es ist ja alles wie früher bei Microsoft, deswegen, das ist ein zweiter Satz. Das ist
eigentlich bitter, ne?
Der Desktop ist wie früher, und deswegen habe ich mir jetzt Windows 8 geholt. Ja. Das zeigt ja eigentlich schon auch, wie krass die Probleme sind, und ich meine, es ist ja auch bekannt, dass Microsoft an sehr, sehr vielen Stellen, also jetzt gerade zum Beispiel in diesem Umfeld von Office, Google Docs, Open Office, wahnsinnige sich öffnen muss. Also das ist ja ein Beispiel nur, weil die anderen Hersteller schlafen eben nicht, und das Betriebssystem wird immer uninteressanter selber, und die Leute wollen halt Devices und nutzen und sich vernetzen, und da muss Microsoft hinterherziehen und muss sich öffnen, und dem bleibt nicht viel anderes übrig, aber sie haben jetzt sich auch da aufgestellt dafür. Also Andreas, du darfst es jetzt noch ergänzen.
Ihr habt schon so viel gesagt, ich muss gar nicht mehr so viel sagen.
Ja, wenn Microsoft kommt, dann platzen wir immer alle raus. Ne?
Nein, das ist ja auch richtig so. Zu Microsoft vielleicht noch, ich teile das schon. Zu Microsoft vielleicht noch ein Wort. Und zwar, die USA sind zwar weit weg, aber der Durchgriff der USA auf die deutsche Organisation ist schon kurz. Also die deutsche Organisation ist schon nicht sehr eigenständig oder ist sehr direkt betroffen von dem, was in den USA passiert.
Wie es bei allen Deutschen, bei fast allen Deutschen.
Da gibt es ja auch nur einen Country Manager. Ich glaube, der ist ja nicht wirklich Geschäftsführer, sondern ist Country Manager.
Die Reporting-Linien gehen alle nach
direkt.
Der Gilek ist schon Geschäftsführer, so wie ich
weiß. Sicher?
Die Reporting-Linien
gehen. Aber einige heißen nur Country Manager.
Aber die wesentlichen Reporting-Linien gehen alle nach USA, mehr oder weniger direkt.
Klar, oder ist der Einfluss groß.
Also insofern, aber jetzt mal nochmal zurück. Ich habe mit zwei Leuten von Microsoft gesprochen, jetzt auf der Ingram-Veranstaltung. Und eine Aussage war wirklich ganz, ganz wirklich. Ich so, Mensch, bei euch ist ja im Moment echt richtig viel los. Da tut sich ja richtig viel. Und was ich so sehe, Microsoft wird offener und in die richtige Richtung. Mhm. Und dann holte der Tiefluft. Ja, bei uns ist total viel los und es geht in eine gute Richtung und wir brauchen die Veränderung und die ganze Organisation bei uns lechzt nach Veränderung. Und das fand ich schon eine interessante und sehr gute Aussage, und die Aussage kam von Herzen, hat man gemerkt. Also das war jetzt nicht blöd gepostet oder was, sondern das kam wirklich ganz, ganz unmittelbar, und ich sehe das auch so. Und höchste Zeit, was zu tun.
Genau.
So, ich bin ja immer mal gespannt, wie lange der COO von Microsoft noch weitermacht. Hier,
Kevin Turner.
Der bei Partnern so unbeliebt ist.
Der bei Partnern also ganz besonders beliebt ist, ja. Der ist beliebt bei alt und jung.
musst du nicht nochmal so einen Marker setzen? Nein.
Doch, setze ich jetzt dann.
Doch.
Wenn wir ein neues Thema anfangen. Ist Microsoft zu Ende?
Ich sag nichts mehr.
Genau. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass Office 365 auch ins Rollen kommt. Also Microsoft Deutschland propagiert hier immer aggressiver die Zahlen auch, die man hat an Kunden, und das scheint also wirklich sich durchzusetzen, Office 365. Mhm. Und das war noch vor einem halben Jahr wirklich anders, oder vor einem Jahr. Und es wird ja auch, ist ja auch ein großes Gerücht, dass die Führung damals auch mit Berchtenbreiter und Co. Nicht zuletzt auch deswegen, viele sind da, ist auch vieles freiwillig, tatsächlich sind da freiwillig Stühle gerückt. Das ist tatsächlich so. Also wir haben uns mit dem Brechtenbreiter sehr, sehr gut verstanden und er hat auch viele Ziele. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht diese interne verraten, aber da, als er gegangen ist, gab es ja sehr, sehr viele Gerüchte auch.
Ja.
Und er hat sehr glaubhaft darstellen können, dass er gute Gründe hat, jetzt auch tatsächlich diesen Umschwung auch zu nutzen, um, wie es ja damals so hieß, ein Sabbatjahr zu machen. Aber Fakt ist, es gab sehr, sehr viel Druck in der deutschen Geschäftsführung damals, weil diese Zahlen nicht erreicht worden sind, die man sich in den USA vorgestellt hat, gerade bei Office 365 und Windows 8.
Ja, ich glaube, da sprichst du ein ganz interessantes Thema an, was ja auch in der Öffentlichkeit oder auch in der Presselandschaft nie so richtig aufbereitet wurde. Also du sagtest gerade, es gab enormen Druck von der Geschäftsführung, dort Zahlen zu erreichen. Berchtenbreiter war ja direkt zuständig auch dafür, für dieses Thema, und dann plötzlich hieß es, er geht, macht ein Jahr Sabbatical. Also da muss man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, in welche Richtung das gelaufen sein könnte. Ja, haben wir aber auch nie so richtig aufgearbeitet.
Es gab ja ein, zwei massive Verwerfungen im Hintergrund.
Ja, ja.
Gerade zu den Office 365
Zahlen. Ganz genau.
Ja. Das war ja nicht nur nicht erreicht, also es war ja schlimmer als nicht erreicht.
Ja.
Oder es war auch komplexer als nicht erreicht.
Ganz genau.
Ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Ja.
Dann schließen wir mal die Akte Microsoft. Wir haben jetzt hier noch ein paar Themen am Start. Ihr seht selber, wir haben jetzt hier beim Alex ein Beamer am Start. Das ist total klasse, weil alle auf die Themenliste draufschauen können und man nebenher auch noch so die eine oder andere Webseite mal aufmachen kann. Das sollten wir eigentlich immer machen. Ich finde das ganz praktisch. Haben wir noch ein paar Themen am Start. Wenn ihr selber mal draufschaut, ist noch etwas dabei, wo ihr sagt, sollten wir unbedingt noch mit...
Ja, ich habe noch eins, was
drauf sprechen sollte. BlackBerry, da finde ich ja mal ganz interessant, von denen hört man überhaupt nichts mehr, oder? Das irgendwie, die ging doch eine Zeit lang, war irgendwie jede Woche irgendwas
zu BlackBerry. Dieses Z10 hieß es ja, man hat es aufgeholt und... also wenn ich jetzt hier mal so rumzeigen darf, und ich werde nur ausgelacht inzwischen. Also noch bis vor einem Jahr haben mir die Leute auf die Schultern geklopft.
Was ist das? Garagenfernbedienung?
Ja, oder? Das ist keine Garagenfernbedienung. Das ist, wie heißt das denn, das Modell?
Das ist so ein Nokia, so ein altes.
Nein, nee. Das ist kein Nokia, das ist ein BlackBerry. Das ist ein
BlackBerry.
Mensch. Neuer. Und das ist für mich ideal, aber inzwischen, na, ich muss jetzt...
Man muss aber sagen, Alex, du hattest immer atypische... Telefone, Smartphones am Start, also immer nicht diejenigen,
ich habe immer versucht, gegen den Trend zu schwimmen.
Immer gegen den Trend geschwommen. Ist das jetzt ein neueres BlackBerry-Modell?
Das ist das Torch, oder? Ja. Ich wollte es gerade aufmachen, das ist mir wieder eingefallen. Das hat halt den Vorteil, und das ist halt der Grund, warum ich dran festhalte, weil es halt einfach die Tastatur hat und ich blind E-Mails und SMS tippen kann.
Man kann sich umstellen, das dauert aber lang.
Ja.
Ist man auch vernünftig, kann ich aus Erfahrung sagen, ich schreibe relativ viel auf meinem, aber an die Soft-Tastatur muss man sich gewöhnen und es dauert relativ lang.
Ja, ja. Und ich habe halt eben beides hier, Touch und Tastatur, und das ist, und man hat, es hieß ja damals, dass Z10 rausgebracht wurde, jetzt ist die große Rettung von BlackBerry, und jetzt lesen wir aber heute.
Ist das weit entfernt.
Ja, BlackBerry fast 6 Milliarden Dollar Verlust, und es ist eine schöne Braut, BlackBerry, die keiner heiraten wollte, ja, wurde ja
schon. Also die keiner heiraten wollte.
Also wenn die, mal die, nicht, wenn die 6 sollte. Milliarden statt Verlust zu machen, dem Kellerhals direkt gegeben hätten, könnte der jetzt Mediamarkt wieder zurückkaufen.
Und hätte auch noch BlackBerry.
Aber wenn man sich auch die Marktanteile mal anguckt, jetzt im ersten Quartal, BlackBerry-Marktanteil in Europa 1,1%. Es war im Vorjahresquartal noch 2,7.
Mhm.
Also 1% Marktanteil, das ist... Und mehr als in China, da ist es 0,1.
Aber was die mal für einen Marktanteil hatten, ne? Also
Wahnsinn.
Naja, Damian ist auch immer noch ein Vertreter vom BlackBerry gewesen. Aber ich glaube, der ist mittlerweile auch auf irgendeinen Android-Dingsbums da irgendwie umgestiegen. Ich meine schon, ja.
Echt?
Ja, ich glaube schon.
Beim Chat heißt es gerade BlackBerry. Klar kommt da nichts, weil Damian ist ja auch nicht da.
Keine Ahnung. Wenn er BlackBerry nicht mehr hat, ist der Marktanteil vielleicht deswegen auch in Deutschland noch halbiert. Aber
ich halte meine Fahne hier hoch mit meinem Torch. Und ich werde es mir auch nur deswegen jetzt tatsächlich abschaffen, weil ich einfach zu viel ausgelacht werde. Und wenn man eine Kommunikationsagentur besitzt, dann darf man nicht ausgelacht werden wegen seiner Kommunikationsmachenschaften.
Achso, ich dachte, weil von BlackBerry das Nachfolgegerät da ist.
Ja, oder weil das Nachfolge, genau.
Ja, du hast also ernsthaft Sorgen um die Glaubwürdigkeit deiner Kommunikationsagentur, wenn du mit dem BlackBerry
das an ist den Start tatsächlich, gehst. Das ist kein Spaß übrigens. Okay. Also ich werde wirklich schief angeschaut zunehmend.
Okay.
Also, ich werde jedes Mal ausgedacht und muss mich jedes Mal lange rechtfertigen, wenn ich das Ding auspacke.
Aber es ist doch auch irgendwie ein schöner Anknüpfungspunkt.
Es ist oder? Eigentlich auch ein schöner Anknüpfungspunkt.
Also überlegst dir.
Ja.
Du kannst ja zweigleisig fahren.
Ja. Oder was, also so ein Gehäuse drüber bauen.
Ein iPhone-Gehäuse drüber bauen. Ich habe was zum Aufschieben. iPhone
ja.
Übrigens.
Ja.
Meins kann das.
Genau. Andreas, du hast gesagt,
ja,
du
ich habe
hab Thema.
Noch, ich habe noch ein Thema. Was relativ viele Händler betrifft, weil es um HP geht,
yep.
Und zwar um HP Service. Und der Anknüpfungspunkt ist eigentlich ein Artikel gewesen aus der Schweiz. Mhm. Und zwar trennt sich in der Schweiz die HP von einem großen Goldpartner. Die heißen Itris oder Altiris. Altiris würde ich mal sagen. Es ist ein großes Systemhaus. Es hat zwei Sparten. Die eine Sparte ist die Altiris Informatik und das andere ist die Maintenance. Und daran entzweit sich die ganze Geschichte. Die Informatik ist ein großer HP-Partner. Die Maintenance macht den Service dazu, ist aber kein HP-Partner. Das heißt, die verkaufen nur HP-Hardware und nicht HP-Service. Und die HP wollte den Partner dazu drängen, sich doch auch zertifizieren zu lassen. Die wollen sie nicht zertifizieren lassen, weil sie sagen, es ist zu aufwendig, es lohnt sich nicht. Und daraufhin hat man ihnen die Freundschaft gekündigt.
Mhm.
Das ist letzte Woche schon mal auf Inside Channels Schweiz Thema gewesen. Und die Woche haben die dann nochmal nachgelegt und noch ein paar Details rausgegeben. Und dann habe ich mal bei HP-Partnern gefragt, wie das eigentlich ist mit dem HP-Service. Und da haben sich zwei interessante Entwicklungen ergeben. Zum einen sind relativ viele Partner mit den HP Professional Services nicht so richtig zufrieden, weil die sagen, in einigen Bereichen haben die extreme Schwächen, lange Wartezeiten auf Ersatzteile und. Und auf der anderen Seite haben mir dann Partner gesagt, ja, die HP Service Organisation, die ja für die ganze Geschichte zuständig ist, macht sich irgendwie breit in Deutschland und gewinnt so irgendwie an Gewicht. Es gibt eine große Kampagne von denen, die geht gegen den Service Graumarkt. Also da geht es um Customer Verification, das heißt, die haben die Partner angeschrieben und gesagt, wir wollen jetzt mal rausfinden, ob die Kunden, an die ihr die CarePacks heißen die Dienstleistungsgeschichten, die CarePacks verkauft, ob das wirklich die sind, ob die auch zu den Rebates berechtigt sind, weil angeblich CarePacks auch grau weiterverkauft werden und dann zu falschen Preisen gehandelt werden. Und unter der Hand sagen aber die Partner, na, da geht es gar nicht so richtig um den Graumarkt, sondern eigentlich geht es um Third-Party-Maintenance. Das heißt, um Dienstleistungsunternehmen, die Dienstleistungen im HP-Umfeld machen, tatsächlich aber nicht von HP zertifiziert sind und deswegen wohl günstiger anbieten können als HP selber. Also so ähnlich wie bei diesem Schweizer Partner. Und dann ist mir noch gesagt worden, naja, und in den neuen Zielen, die wir von HP im Rahmen des Partnerprogramms haben, ist es so, dass wir erheblich mehr CarePack-Umsätze machen müssen in allen möglichen Produktbereichen, um unsere Zertifizierung zu halten und die CarePack-Umsätze zunehmend auch enger an die Hardware gebundelt werden, was auf der einen Seite natürlich naheliegend und legitim ist, auf der anderen Seite allerdings für die Partner durchaus ein Problem darstellt, wenn die eigene Dienstleistung haben und nicht unbedingt HP-zertifiziert sind.
Ja.
Was genau dahinter steckt, ich hab den Jochen Erdlach mal drauf angesprochen auf der Ingram-Veranstaltung. Der ist ja PPS. Es scheint stärker ein Enterprise-Group-Thema zu sein als ein PPS-Thema. Das heißt, er wusste mit der Information auch aus der Schweiz erstmal nichts anzufangen. Und in der Schweiz ist tatsächlich die Altiris auch eher ein EG-Partner als ein PPS-Partner. Und mit dem bin ich aber in Kontakt. Ich wollte ihn auch auf dem Laufenden halten und werde mich nochmal austauschen. Meines Erachtens ein sehr spannendes Thema, wo wir gerade so ein bisschen so ein bisschen sehen, dass da was ist, ohne wirklich zu wissen, was in die Tiefe da passiert. Mhm.
Ja, vielleicht kommt da noch mehr raus.
Wollen wir sehen. Ich hoffe ja. Ich muss mit ein paar mehr HP-Partnern sprechen und mal gucken, was da genau passiert.
Mhm. Ich habe hier gerade mal noch einen Chart aufgemacht, das ich noch ganz spannend finde, über das wir mal noch kurz reden sollten. Und zwar ist das eine Untersuchung von, wie heißen die nochmal, der Unternehmensberatung, wie spricht man die denn richtig aus? Deloitte, ne?
Deloitte,
in den Vereinigten Staaten. Und da ist die Fragestellung, was ist die bevorzugte Informationsquelle von US-Konsumenten im Laden selbst? Also wenn sie im Laden drinstehen, wie informieren sie sich dann? Und da kann man ablesen, was das Thema Preisinformationen anbelangt. Also die Leute stehen vor einem Produkt und wollen wissen, ist dieser Preis okay oder kriege ich das irgendwo anders wesentlich günstiger? 59%, also fast 60% der Leute, die im Laden drin sind, nutzen das eigene Mobiltelefon, um Preisinformationen abzurufen. 52% dazu, um Produktinformationen abzurufen. Produktverfügbarkeiten zu checken auch um die 50%. Oder auch um Produkte zu finden. Kaufzahlung ist hier nochmal angegeben, weiß ich jetzt allerdings nicht, warum das, was es da zu suchen hat. Und
aber oder Kaufzahlung ist eine spannende Zahl.
Ist eine spannende Zahl. Das ja. Aber das kann nicht mobiles Zahlen sein.
Das
sind
48%.
Das
ist eine Menge.
Kann aber nicht.
Nee, Kauf kannst du. Aber Kauf per App kann es ja wohl sein.
Kauf per App.
Also zum Beispiel
Amazon. Achso, dass die. Ja, okay. Gut, das könnte sein, ja.
Und ich finde die Zahl hoch. Die Zahl, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Zahl Einkauf übers Internet vor 5 Jahren noch nicht so, vor 6 Jahren noch gar nicht so furchtbar massiv gewesen ist. Und jetzt stehen wir schon da auf Mobilgeräten bei 50%.
Ja.
Das ist schon massiv.
Und weitere 20% in etwa, in einzelnen Bereichen auch mehr, nutzen Informationsterminals in den Läden, um sich zu informieren. Und nur etwa 20% so im Schnitt greifen tatsächlich auf den Verkäufer vor Ort, der in dem Laden drin ist, zu, um ihn nach Verfügbarkeit, Preis etc. pp. Zu fragen, offensichtlich. Ja. Und in der Studie wird schon ein Stück weit davon gesprochen, dass die Angestellten in diesen Handelsunternehmen sich zusehends Sorgen machen sollten, ob ihres Arbeitsplatzes, ja, weil die eigentlich kaum noch gefragt werden im wörtlichsten Sinne, ja. Und das ist schon eine ganz interessante Sache, was stattfindet, weil das natürlich auch so eine Spirale mit sich zieht, ja. Also wenn der Verkäufer nicht mehr benötigt wird, dann ist er irgendwann weg. Man lässt den Kunden quasi alleine im Laden drin stehen. Und viele sagen aber, für mich ist gerade deswegen ein Laden interessant, weil es dort Verkäufer gibt. Ich brauche ihn zwar nicht, aber es ist irgendwie gut zu wissen, dass da zur Not noch einen gibt, den man fragen kann.
Ja, aber das ist
doch interessant.
Ja, aber das ist doch Supermarkt mit anderen Mitteln.
Ja.
Im Supermarkt siehst du ja auch nur noch einen an der Kasse sitzen.
Der Rest räumt ein. Und
einen, der die Regale einräumt und der ist vom
Ansprechen darfst du niemand davon.
Niemand ansprechen und dann hast du noch ein paar Leute, die Promotions machen.
Ja, stimmt.
Bei vielen Läden. Und sagen wir es so, je besser und verfügbarer gute Produktinformationen werden, desto überflüssiger werden mittelmäßig gut informierte Verkäufer.
Hm. Kauft ihr viel online? Euch hat man noch gar nicht gefragt. Oder seid ihr Leute, die eher in den Laden gehen?
Ich bin ja mittlerweile in dem Alter angekommen, wo man weniger shoppt, Christian. Das ist insofern... Die wenigen Sachen, die ich kaufe, kaufe ich in der Tat noch viel auch stationär. Aha. Ich überlege gerade, was ich kaufe. Seitdem man auch keine CDs mehr kauft, ich höre gerne Musik und habe jetzt aber auch diese neumodischen Flatrate-Streaming-Dienste, Napster, das kostet 9,80 Euro und du hast 3 Accounts, ist die ganze Familie versorgt, auch noch der Sohn und die Frau und du kannst auch vor allen Dingen auch offline speichern. Das heißt, wenn du unterwegs bist mit der Bahn oder im Flieger sitzt und hast keine Streaming-Möglichkeit, solange du den Dienst monatlich deine Gebühr zahlst, kannst du auch unbegrenzt Lieder speichern oder ganze Alben speichern. Insofern
das wusste ich gar nicht, dass das geht.
Ja, also das, insofern ist der CD-Kauf auch noch flach gefallen. Ja, und deshalb die Mann-Anzug ab und zu kaufen oder sowas, das mache ich dann noch stationär.
Ja, gut, Anzug, ja klar.
Jetzt sag mal, kauft ihr eigentlich noch Bücher oder lest ihr elektronisch?
Nein, ich habe sehr, sehr viele Bücher. Ich habe auch Bücher mal eine Zeit lang gesammelt, aber sogar ich bin jetzt umgestiegen, als Bücherfan, muss ich ja sagen, auf den Kindle. Den, wie heißt der, der auch leuchtet?
Aha, Paperwhite.
Paperwhite, genau, danke. Muss ich sagen, super, ich war da lange abwartend.
So ein tolles Gerät.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du, du kannst auch in dunklen Umgebung noch bequem lesen. Ich habe auch den Eindruck, man kann schneller lesen als mit dem Buch. Ne? Mhm. A, kannst du es besser halten, gerade bei dicken Büchern kannst du mit zwei Fingern hältst du dein Paperwhite. Und ich habe auch den Eindruck, man ermüdet nicht so schnell und kann viel und lange lesen. Insofern fällt auch der Bücherkauf auch flach mittlerweile, das ist auf dem Paperwhite dann. Mhm.
Der Hugendubel, der Marienplatz in München soll ja verschwinden, ne?
Richtig.
Aber das wisst ihr ja schon vermutlich.
Also ja, einer der ganz großen Buchhändler.
Ja, das Gebäude wird saniert und sie kriegen keinen neuen Mietvertrag.
Ja.
Die wollten ja drin bleiben.
Ja.
Aber können sich's wohl nicht mehr leisten, ne?
Nee, ich glaube nicht, dass das Problem war.
Das habe ich aber schon gehört.
Ich habe ein Interview mit denen gelesen, ich habe das aber nicht ganz verstanden, was das eigentliche Problem war.
Vielleicht haben sie es aber ausgenutzt, aber sie können es vielleicht nicht mehr zahlen.
Vielleicht ist das auch.
Und tun jetzt aber so, als hätten sie schon
breiter. Die hätten sicherlich nicht die Pacht gesenkt.
Ja.
Also das Haus renoviert und die Pacht gesenkt. Vermute ich jetzt mal eher nicht.
Nee.
Die Telekom geht da jetzt, glaube ich, rein, ne?
Ja, die Telekom geht rein.
Was geht denn die Telekom rein?
Das ist auch schon spekuliert worden.
Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Die Telekom.
Ja, also unten wird natürlich irgendein
Handys verkauft
und Handyverträge, aber
im ersten Stock kriegen dann Festnetzkunden die Nase, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Zweiter Stock B2B.
Ich wollte noch eure Frage beantworten wegen dem Online-Shoppen. Also ich habe jetzt gerade mal mein Kaufverhalten überlegt und ich muss gerade sehr viel erneuern, weil ich umziehe und da auch viele Dinge bewusst quasi jetzt habe auslaufen lassen, wie Fernseher und so, dass ich mir jetzt in dem Rahmen des Umzugs das neu zulege. Und es ist so, ich bin ja alter Münchner und bin jetzt sehr lange schon hier und ich kenne meine Shops, wo ich den Verkäufern vertrauen kann. Und die Verkäufer sind allesamt so, die ich schätze, dass die mir einfach ganz offen und ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt was zum Beispiel online tendenziell billiger kriege oder dass ich es vielleicht auch sogar beim Wettbewerber billiger kriege. Und es ist aber für mich trotzdem, diese Offenheit und Ehrlichkeit ist mir so viel wichtiger, dass ich dann letztlich dann doch mehr Umsatz dort lasse, als obwohl er quasi auch zum Teil negative Eigenwerbung macht, ein guter Verkäufer aus meiner Sicht. Und ich shoppe wirklich alles nach, also jetzt zum Beispiel Anzüge ist ein gutes Beispiel, anprobieren, auch Laufschuhe, ein Fernseher, da gibt's ja auch inzwischen ganz viel, was kannst du da online machen, wie kannst du da anbinden, auch mit Mediastationen und sowas alles. Und ich bin ein ganz klassischer stationärer Shopper.
Okay.
Auch Bücher würde ich jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt mal beim Hugendubel geholt. Und es gibt natürlich generische Sachen, die man sich schön online bestellen kann, nach Preis, aber ich lasse mich gerne persönlich beraten.
Interessant. Also ich glaube, dass ich im ganzen Jahr vielleicht zwei Produkte noch irgendwo im Laden
kann. Aber was ist mit dem Anzug zum Beispiel, Christian? Das kann man ja
Anzug, schlicht. Anzug, ja. Klar, da muss man in den Laden rein, aber ansonsten kaufe ich eigentlich alles online mittlerweile. Alles. Also inklusive Teile der Lebensmittel, Bevorratung etc. pp. Mache ich alles online.
Ja.
Hat sich total geändert. Ich finde es so leicht und so easy und Amazon macht es mir in vielen Belangen auch so einfach. Also beispielsweise bei uns in der Familie wird Müsli gegessen und ich bin halt in der Regel jede Woche dann in den Supermarkt gegangen, habe wieder zwei Packungen Müsli gekauft und habe die nach oben geschleppt. Ja, ich wurde unterm Dach. Und ich hasse Einkaufen eigentlich eh. Nicht, weil ich es einkaufen muss, sondern weil ich alles immer schleppen muss. Also diese ganze Lebensmittellogistik, die geht mir eigentlich total auf den Zeiger. Man muss ja noch Milch einkaufen, noch x Tüten und was weiß ich. Du schleppst einfach nur Ballast durch die Gegend. Ne? Und Amazon sagt halt, das hier ist dein Lieblingsmüsli. Wir schicken dir das alle zwei Monate, schicken wir dir ein Paket mit Packungseinheit X nach Hause. Ja, kriegst eine Woche vorher kriegst du eine Ankündigung, dann kannst du noch entscheiden, ob wir es jetzt losschicken sollen oder nicht. Oder ob du noch was rausnehmen willst oder ob wir noch was drauflegen sollen und dann schicken die das einfach rauf. Ich finde, die machen mir das so einfach. Ich gehe da echt immer irgendwie den ganz bequemen Weg. Also für mich ist Shopping nicht immer mit
ist Erlebnis kein Vergnügen, verbunden. Sondern Pflicht.
Ja, genau, ist für mich echt Pflicht. Ja, also in vielen Bereichen zumindest.
Ja.
Und ich bin auch so nerdig, dass wenn ich mir jetzt, also ich laufe ja jetzt nicht, ich jogge ja nicht, ich möchte aber wieder anfangen. Selbst wenn ich Laufschuhe mir jetzt kaufen würde, ja, also ich müsste mir jetzt Laufschuhe zulegen, weil ich Joggen mit anfangen will. Ich bin so nerdig, ich lese mich da erstmal so tief im Netz über das Thema Laufschuhe ein und vergleiche und etc. und kreise das so weit ein, dass ich vielleicht ein oder zwei Paar habe, wo ich sage, die kommen in Frage und die bestelle ich mir dann online. Lass ich mir kommen.
Das ja, aber die musst du dann auch noch anprobieren, wieder zurückschicken und dann kriegst du aufs Maul.
Warum kriege ich
aufs Maul? Bei Zalando kriegst du dann aufs Maul.
Wieso kriege ich aufs
Maul? Wer zurückschickt, unautorisiert, kriegt aufs Maul.
Ist das nicht unautorisiert?
Der soll im Geschäft anprobieren und dann das schicken lassen, was passt.
Ich habe vor kurzem auch Laufschuhe gekauft, aber in der Filiale, also stationär, und da kann man sich gar nicht vorstellen, dass man es auch online kaufen kann. Ich musste auf dem Laufband laufen, da wurde ich gefilmt, wie mein Laufverhalten ist. Dann wurde die Videoanalyse gemacht und dann hat sie ein paar Schuhe dann für mich als optimal bereitgestellt. Und dann musste ich noch einmal ums Geschäft laufen, also auf dem Bürgersteig. Sie ging raus und hat dann noch geguckt, wie ich da nochmal über den Bürgersteig trabe. Und dann hat sie gesagt, ja, die soll ich kaufen. Also das war eine sehr komplexe Analyse. Also insofern kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man da einfach das in den digitalen Warenkorb
legt. Das ist richtig, Christian, muss man dazu sagen. Die müssen ja auch, da kannst du so viel lesen, wie du auch magst im Web. Die müssen individuell passen,
okay. Die
Laufschuhe. Das ist eine individuelle Geschichte. Manchmal sind auch noch zusätzliche Einlagen.
Ich muss gestehen, dass ich 10 Jahre lang nicht mehr gelaufen
bin. Das
hat man auch gerade rausgehört, ja.
Ich glaube, da ist doch ein Teil der Entwicklung an mir vorübergegangen, vermutlich. Weil früher ist man halt einfach in den Sportladen gegangen und hat Adidas Samba gekauft, fertig. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was früher am Start war. Passt schon. Gut. Haben wir noch ein Thema, wo ihr sagt, müssen wir unbedingt noch machen? Sonst hätte ich gesagt, gehen wir in Richtung Picks über.
Ich habe noch so ein Schnickschnack-Thema, das ist schon fast ein Pick.
Ja, dann schieß mal los.
Und das, obwohl ich nichts mehr zu Microsoft sagen wollte. Aber ich sage auch nichts zu Microsoft. Und zwar gibt es eine Veranstaltung, die heißt Oxford Union. Die Oxford Union ist eine Debattier-Society in Oxford, in Oxford, England, über die es auch einen ganz interessanten englischsprachigen Wiki-Eintrag gibt, der sich lohnt nachzulesen. Die Oxford Society lädt Leute zu Vorträgen ein, Prominente, und zwar bandbreit zu allen möglichen Themen, was ich schön finde. Es hat gerade seinen ersten öffentlichen Auftritt nach Ausscheiden aus dem Unternehmen Steve Ballmer gehabt. Und man kann auf YouTube, wenn man Oxford Union Society eingibt oder Oxford Union und Steve Ballmer auch 3 Videobeiträge sehen, und ich würde einen von diesen Videobeiträgen empfehlen wollen und auch empfehlen, sich das Programm der Oxford Union wirklich mal anzuschauen, weil die Themen sehr interessant sind.
Ist das so ähnlich wie TED Talk oder sowas?
Ja, es ist sehr viel gediegener. Also man merkt schon die 1000-jährige Tradition der Uni. Mhm. Das ist ein freier Vortrag von Ballmer, da gibt es dann Zwischenfragen, die er beantwortet. Es gibt ein sehr schönes Video, da geht es um Apple, Facebook und Microsoft, und er spricht darüber, wie Firmen akquiriert werden, wie man dann mit den Akquisitionen
Entschuldigung.
Christian, was
tust du?
Und das war der Jingle zur Oxford Union.
Ah, okay, sehr gut.
Und Ballmer spricht dann drüber, wie akquiriert wird, und das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was du vorhin gesagt hast, wo es um Fritz und Masiol ging, Technik oder Kundenzugang.
Ja, was machst du denn da? Das ist irgendwie so ein Autostart hier.
Meine Herren, ja. Auf jeden Fall lohnt es sich, den anzuschauen, und die beiden anderen Beiträge sind auch nicht ganz schlecht. Und generell schaut euch doch mal die Oxford Union an, die anderen Themen, die da verhandelt werden, politische Themen, Gesellschaftsthemen, philosophische Themen. Es geht auch um Religion, das ist recht breit gefächert und sehr, sehr interessant besetzt.
Okay.
So, und jetzt sind wir schon...
davon gehört.
Hatte ich bis jetzt auch nicht. Das war tatsächlich empfohlen auf Recode. Was wir ja auch schon ein paar Mal empfohlen hatten.
Ja, das stimmt.
Und jetzt sind wir echt schon bei den Picks. Ich habe zwar noch einen Pick, aber Christian, tu mal zu den Picks überleiten.
Ich sollte mal überleiten.
Wenn du magst.
Ich kann auch diesen Haken setzen.
Und den Haken setzen fürs Thema. Ich kann auch gern überleiten.
Ja, leit doch du mal über.
Ich leite mal über. Wir picken ja immer Dinge, die wir dann empfehlen. Also immer so Schnickschnack, der empfehlenswert ist. Ob das Apps sind oder Gadgets oder Nerdiges.
Kinobesuche, Filme, Serien, Produkte. Genau,
was auch immer. Sehr breit gefächertes Spektrum. Ich empfehle ein Computerspiel, das wollte ich letztes Mal schon empfehlen. Mhm. Da bin ich aber nicht mehr dazu gekommen, weil dann die Zeit alle war. Und zwar, das Spiel heißt Twitchy Hop. Das ist so ein bisschen wie Flappy Bird, aber es ist besser als Flappy Bird, weil da kann ich auch mit umgehen als relativer Grobmotoriker. Das gibt es als App für Android und iPhone und inzwischen sogar als Desktop-Anwendung. Mhm. Twitchy Hop, das ist ein Spiel mit einem Hasen, der hungrig ist und der dann immer zur nächsten Möhre hüpfen muss und aufpassen muss, dass er nicht vor die Wand hüpft und nicht gegen die Decke stößt und nicht abstürzt. Und das ist immer so, wenn du zum Essen willst, musst du schauen, dass du es richtig timest, weil sonst geht irgendwas schief und du wirst irgendwie elendiglich vor die Hunde gehen. Und das ist so ein Spiel, so ein bisschen wie das Leben. Also man hangelt sich immer zwischen den Mahlzeiten vorwärts und es geht halt dann immer so weiter. Und das ist dann so ein Spiel, wenn man das so ein bisschen wie Yoga oder so, das ist so ganz besinnlich und ganz kontemplativ. Und man kommt dann so ins Nachdenken über das Leben. Das ist ein Spiel wie das Leben. Und dann denkst du, ja, haben wir einen freien Willen? Ja, der freie Wille, worin besteht er? Ja, rechtzeitig auf den Knopf zu drücken, damit man nicht abstürzt. Und wozu haben wir den freien Willen? Ja, weiß auch nicht genau. Und das würde ich wirklich empfehlen. Den Highscore habe ich bis vor kurzem selbst gehalten. Wurde aber neuerdings von jemandem, ich glaube aus Südamerika, erheblich überboten. Leute,
du hast den Highscore gehalten.
Ich habe den Highscore gehalten bei
weltweit
bei sensationellen 630 Punkten.
Meine Wie nennst du dich dort? Nur damit die Zuhörer, die jetzt auch einsteigen. Mich, auf
genau, Twitch jetzt auch, raus wird das frei.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich nenne mich da Andreas Braun. Ich bin da mit meinem Google-Account eingeloggt und vom Bild her erkennt man mich sofort. Ich wurde dann über Ostern überboten von zwei Kids aus Italien. Und jetzt hat einer den sensationellen Rekord aufgestellt von, ich glaube, 1630 Punkten. Zwischen den einzelnen Hops ist immer ungefähr eine Sekunde, dann kann man sich ausrechnen, wie lange der da gehoppt ist. Mhm. Schaut euch das mal an, das ist ein Spiel wie das Leben. Und das ist so ein Spiel wie früher. Ich würde sagen, es gibt sie noch die guten Spiele.
Mhm. Also ich werde es mir nicht anschauen, aber trotzdem danke für den Tipp. Ich spiele nie. Also ich habe, glaube ich,
Alex kann sich nicht anschauen, weil für BlackBerry gibt's das nicht. Das ist ja gediegen. Auf Christian setze ich meine Hoffnung.
Ich glaube, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war das alte Duke Nukem, das erste. Das ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre. Schon,
ja, oder? das ist so 17, 18 Jahre her. Ja.
Das hast du jetzt neu gespielt? Oder?
Nein,
das war das letzte, das was du gespielt hast.
Das war mein letztes Computerspiel. Okay. Insofern kann ich nur eine Serie empfehlen. Also ich weiß gar nicht, wann ich mal das letzte Mal einen Film geguckt habe oder im Kino war. Das ist lange her. Ich glaube, mit meinem Sohn noch den Hobbit. Von 24 gibt es eine neue Staffel, da war ja viele Jahre was da ja ruhig. Müsste jetzt eigentlich nicht mehr 24 heißen, sondern 12. Es sind also nur noch 12 Stunden im Leben von Jack Bauer und da ist die seit der vorigen Woche auf Sky, aber jetzt auch in den Online-Videotheken die ersten beiden Folgen verfügbar und ich fand es sehr gut und hat wie immer Spaß gemacht.
Okay. Jetzt habe ich gerade ein bisschen
Wo schaust du das, Markus?
Ja, genau.
Schaust du das online? Über welchen Dienst?
Ich schaue es nicht online. Ich habe ein Abo von Fußball-Abo Sky.
Ach, okay.
Und wenn du ein Fußball-Abo bei Sky hast, dann kriegst du on top mehr oder weniger gratis noch ein anderes Abo draufgesettelt vom Sky-Vertrieb. Und da haben wir noch den Sky Atlantic, also Serien und Filme. Mhm. Und das ist zeitgleich mit dem US-Start, wird das auf Sky Atlantic und Sky Go ausgestrahlt. Und ist seit einigen Tagen auch in allen Online-Videotheken. Also man kann es jetzt auch bei iTunes oder Maxdome oder wo auch immer ausleihen.
Ah, okay. Alex?
Ich bin auch kein Spieler, um ganz ehrlich zu sein. Das Einzige, was ich immer spiele, ist sauspiel.de. Das ist Schafkopf-Online-Spiel.
Sehr gut. Genau. Ja, guter Dienst.
Ja, aber was ich empfehlen wollte, ist, weil ich werde auch immer wieder regelmäßig gefragt, Mensch, gibt es nicht so ein Tool im Web, was auch als App zugreifbar ist, mit dem man zum einen so die Dinge des Alltags regeln kann, aber auch vielleicht ein paar berufliche Dinge. Und da gibt es natürlich unendlich viele Projektmanagement-Tools. Es gibt Evernote, diese ganzen Dinge. Aber ich habe was zu empfehlen, das nennt sich Podio. Das ist ein Dienst von Citrix. Der ist bis zu 5 Nutzer kostenlos. Deswegen ist es auch eine super Geschichte für einen Privatgebrauch.
Ach, das ist von Citrix?
Mhm, ist von, das ist also inzwischen gekauft worden, ja. Okay. Man erschrickt vielleicht erstmal, weil es gibt nur ein paar Oberflächen, also die Hauptoberflächen sind auf Deutsch, der Rest ist auf Englisch. Ist aber deswegen so ein starkes Tool, weil das wirklich Projektmanagement, Gruppenkalender, CRM, alles mit drin. Und also auch ist auch eine Ablage, eine Dateienablage. Und das Tolle ist, also ist alles natürlich auch schnittstellenstark. Das heißt, man kann alle ohne Probleme die ganzen externen Kalender, also wirklich kinderleicht mit einbinden oder eben auch andere Leute mit einladen oder denen von dort aus Aufgaben zuteilen. Und man kann vor allem, und das ist das Entscheidende, alles hundertprozentig auf die eigene, kann man auch so benennen, auf die eigenen Bedarf zuschneiden. Also jede einzelne Unter-App quasi, ob Gruppenkalender, ob Kundennamen eintragen oder Freundeslisten eintragen, ob Aufgaben oder Projekte da abstimmen. Man kann jedes einzelne Feld und die Funktionalität dieses Feldes bestimmen, auch auf Deutsch benennen in seinem Stile und kann sich da quasi so selber so ein eigenes Projektmanagement zusammenbauen und so ein, auch Aufgaben, Kalender. Also ich kriege jetzt zum Beispiel immer Aufgaben dorthin geschickt, kann auch anderen Leuten Aufgaben zuteilen per E-Mail. Es kann dort Dateien hochladen. Es ist also quasi ein Groupware-Tool mit CRM dabei und Projektmanagement, Podio und unendlich klein, also für die ganz kleinen Anforderungen im Leben, wenn man einfach mal sowas wie Doodle braucht, aber auch ohne Probleme ausweitbar oder auch im Komplexen dann für eine Firma einsetzbar. Dank Citrix lassen sich da auch sogar komplette Gruppen-Video-Chats abhalten und Sitzungen abhalten. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, individualisierbar und kostenlos bis 5 Nutzer, Podio. Gibt es auch Apps für alle möglichen, bis auf für BlackBerry, alle möglichen Geschichten.
Für BlackBerry. Nutzt ihr das?
Wir nutzen es in der Firma. Inzwischen haben wir die Bezahlvariante und haben uns, also auch für eigene Projekte, da kann man dann quasi Workspaces einrichten für bestimmte Projekte auch. Und wirken da wirklich komplette Kundenprojekte dann, wo wir dann Kunden auch einbinden und sagen, Mensch, hier kannst du mal reingucken oder die Word-Datei verändern. Ist kinderleicht für den, also wird dann einfach eingeladen, geht rein und verändert es und speichert es wieder ab. Wir nutzen es richtig professionell und zahlen auch dafür. Ist aber auch
schon,
nicht so teuer.
Gab es schon Fälle oder Sachen irgendwie, wo ihr dran gescheitert seid? Wo ihr
sagt, das überhaupt geht nicht. Das ist das Tolle. Übrigens, wenn ich Rezensionen gesucht habe, wir haben ja damals viel und intensiv gesucht, wahnsinnig gute Bewertung überall. Du hast mir vorher auch erzählt, du hast auch schon mal davon gehört. Ja. Ist wirklich eine ganz tolle Sache, weil es wirklich individuell anpassbar ist, auch einen tollen Support hat, wo man immer anrufen kann, live chatten kann, die sind immer on. Und ich kann es wirklich nur empfehlen und ich sage es ganz ehrlich, ich kriege keinen einzigen Cent von Citrix dafür, dass ich das jetzt hier
empfehle. Also mir sind die tatsächlich auch schon mehrmals empfohlen worden. Ich hatte die mir auch mal ein bisschen angeschaut. Ich habe jetzt nur keinen unmittelbaren Einsatzzweck dafür, außer vielleicht einen Kindergeburtstag zu organisieren, aber das kriege ich auch irgendwie so noch gerade gebacken. Es war ja unlängst die Messe in eine neue Messe in Berlin, die Tools, wo ja Webdienste vorgestellt wurden und zwar Webdienste für Business-Leute. Human Resources, Collaboration, Marketing, Produktion, sonstiges, Planung etc. pp. Und da bin ich unter anderem eben auch auf Podio gestoßen, die dort sehr gute Kritiken bekommen haben. Kann ich übrigens empfehlen, die Webseite toolsmac.de, in einem Wort geschrieben. Hier sind alle mehr oder minder bekannten Business-Tools, Webdienste, die man nutzen kann, aufgeführt, beschrieben mit Screenshots, mit Bewertungen dazu. Ein ganz toller Dienst, weil manchmal sucht man sich irgendwie einen Wolf und sagt, ich brauche jetzt aber irgendwie was Spezielles, um, ja, meinetwegen für den Personalbereich. Was gibt's da an Webdiensten? Da wird man da eben sehr, sehr schnell fündig und kriegt auch schnell raus, was taugt und was nicht. Und bin da schon echt begeistert.
Also das Tolle an dem Tool ist, um es so in einem Satz zusammenzufassen, es fasst eben alle diese Dinge des Alltags zusammen, wo man normalerweise Einzeltools braucht. Also im Kalender, CRM, Aufgaben, Gruppenkalender, diese Sachen, das ist alles in Arbeitsflächen und es ist schnittstellenstark, es ist überall Standardschnittstellen, einfach anbinden, nicht ja, nein und fertig und andere Leute einladen und eben auch anpassen alles und alles spricht untereinander miteinander und man kann aber jedes auch für sich einzeln nutzen.
Ja.
Und das ist das Tolle, bis 5 Nutzer kostenlos.
Ja.
Und so hat es mich auch gekriegt quasi.
Da kann ich fast meinen Pick dann hinterher schieben. Ich hatte heute eigentlich was anderes draufgeschrieben, habe es aber eh nicht dabei. Hätte ich euch ein bisschen zeigen können. Das verschiebe ich vielleicht aufs nächste Mal, aber ein ähnlicher Tipp wäre noch, ich habe in diesem Jahr natürlich auch wieder meine Steuer gemacht. Abgabetermin 1. Mai. Und habe in diesem Jahr nicht Elster benutzt, das ist ja kostenlos irgendwie zur Verfügung gestellt wird hier von den Finanzbehörden und was grauenhaft zu bedienen ist. Also das ist einfach.
Das Updaten immer.
Es ist furchtbar. Und ich habe ja nur kein Windows-Rechner. Mittlerweile gibt es das jetzt auch für den Mac, aber ich war dann immer gezwungen, das auf einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Und schalt du mal Windows, virtuelle Maschine von Windows, nach einem Jahr wieder ein. Der ist sage und schreibe erstmal einen halben Tag damit beschäftigt, sich zu updaten. Das ist unglaublich. 5 Neustarts und dann dieses Update noch und wieder Neustart und dann stimmt es nicht. So. Dann habe ich gedacht, irgendwie geht das so nicht weiter. Das nervt mich einfach total. Und habe mal geschaut, was gibt es an Webdiensten zum Thema Steuererklärung. Und da gibt es einen Dienst, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt smartsteuer.de, in einem Wort auch geschrieben. Die haben eine Benutzeroberfläche, die ist einfach geil. Da gebe ich am Anfang an, wie ist meine Lebenssituation? Bin ich Single? Bin ich ein Pärchen? Habe ich Familie? Wie viele Kinder? Gehen die Kinder zur Schule? Werden sie sonst irgendwie betreut? Das gebe ich ihm einmal an und dann startet er einfach und führt mich durch den ganzen Prozess der Steuer durch. Und zwar nicht so, wie es auf dem Formular draufsteht, so, wo es manchmal total aufeinander
springt, sondern wie sinnvoll
das ist. Mhm. Ja. Der arbeitet so einzelne Lebensaspekte und Umstände sozusagen ab. Und führt mich da wie ein Wizard einfach durch. Und vor allen Dingen, er macht mir da nicht nur ein Formular auf und sagt, trag das jetzt ein, sondern da hat einen Infobutton daneben, wo der mir das Thema nochmal ganz genau erklärt, anhand von Beispielen, was geht, was machbar ist und so weiter und so fort. Und ich war noch nie so schnell mit der Steuer fertig wie dieses Mal.
Also und es hat auch Spaß gemacht.
Es hat richtig Spaß gemacht. Der rechnet mir dann aus, was, wenn der Finanzbeamte alles anerkennt, was dann rauskommt am Schluss. Schickt das Ding gleich auch in die Finanzbehörde mit rein. Die haben Musterschreiben schon mit dran, wenn Dinge abgelehnt werden, wie du dich dagegen wehrst oder Einspruch erhebst, das ist alles schon mit integriert.
Recht.
Ja.
Und der Dienst ist
kostenlos bis zu dem Moment, wo du es wegschickst. Wenn du es dann wegschicken willst, kostet er 9,95 Euro, glaube ich. Dann musst du bezahlen, bekommst du aber, wenn du es dann im Jahr drauf wieder benutzt, glaube ich, nochmal 5 Euro Rabatt. Und natürlich sind deine ganzen alten Steuerfälle auch mit drin, deine Unterlagen etc. pp., das bleibt auch alles drin. Ich habe natürlich am Anfang auch erst ein bisschen Bedenken gehabt mit, kann ich denn da meine persönlichen Daten hinterlegen, Steuer und so weiter und so fort. Natürlich verschlüsselt alles, das abgelegt wird, schützt einen aber noch trotzdem nicht. Aber ich sag mal ganz einfach so, wenn die NSA die Finanzbehörden hier in Deutschland abschnorchen will, dann tut sie das mit Sicherheit längst. Und da mache ich mir um solche Gedanken, oder mache ich mir da weniger Gedanken. Also dann nehmen wir das noch als Pick, als zweiten Webdienst, den man hier gut empfehlen kann. Und ja, genau. So, was haben wir noch am Schluss? Bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr jetzt mit dabei seid.
Also auch schön, dass ihr ja. Schön, dass ihr nicht sprechen, Alex. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass ihr wiederkommen werdet.
Die erste Sendung ist vielleicht immer so ein bisschen anstrengend. Das ist was anderes, als wenn man zuhört, als wenn man dann selber mit dabei ist. Aber jetzt habt ihr zumindest mal so ein bisschen Gefühl dafür auch bekommen am Anfang, wie das so abläuft. Und freue mich, wenn ihr da in Zukunft dann eure Themen auch mit einbringt. Wir uns wiedersehen. Wir machen jedenfalls weiter, gell?
Aber absolut werden wir das tun.
Genau. Ansonsten empfehlt uns weiter, sprecht Freunde und euer Netzwerk darauf an, dass es uns gibt. Es hilft uns immer wieder. Gebt uns bitte Rückmeldung, falls ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, da sollten wir mal drüber sprechen. Verfolgt uns in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook etc. Dort sind wir natürlich auch überall zu finden. Und dann können wir uns verabschieden bis zum nächsten Mal. Wann wir wieder senden, wissen wir noch nicht. Müssen wir uns noch abstimmen, aber wie gesagt, wollen wir schauen, dass wir so ungefähr im Wochenrhythmus.
Monatsrhythmus.
Im Monatsrhythmus machen. Jetzt hat sich vorher der eine oder andere vielleicht gefragt, was da vorhin passiert ist, warum da dauernd Musik reinkam. Ich hatte nämlich noch so einen halben Pick und der heißt Geht mehr in Kirchen. Fragt sich jetzt, spinnt da irgendwie total, was heißt der geht mehr in Kirchen? Nein, es liegt nicht daran, dass ich ein sehr gläubiger Mensch bin. Ich bin auch nicht mehr in der Kirche. Ich gehe aber dennoch ab und an ganz gern in eine Kirche, weil dort gibt es etwas, was es sonst nirgendwo zu finden gibt, und das sind Orgeln. Und wer einmal das Erlebnis hatte, eine wirklich große, tolle Orgel gespielt von einem tollen Organisten und dazu noch ein tolles Stück zu hören, der wird merken, dass das etwas ist, das sehr einmalig ist. Also eine Orgel, wenn die richtig groß ist, es gibt Orgelpfeifen, die haben 16 oder 32 Fuß oder sogar 64, die erzeugen mitunter Frequenzen 16 Hertz oder darunter, die sind für das menschliche Ohr gar nicht mehr wahrnehmbar und gar nicht hörbar, aber die gehen einfach durch Mark und Bein. Also du nimmst diese Vibration ganz einfach wahr. Und es gibt so ein paar ganz tolle Stücke, Orgelstücke, und das kann ich euch zumindest mal als Tipp mitgeben, wenn ihr von dem nun folgenden, ich werde es zumindest kurz anspielen, folgenden Orgelstück mal hören solltet, dass das gespielt wird in einer Kirche eurer Wahl, solltet ihr hingehen und euch das unbedingt mal anhören. Und zwar ist es die Toccata von Charles Vidor, Charles-Marie Vidor, um genau zu sein. Der hat, glaube ich, 1812 oder sowas dieses Stück geschrieben. Es ist sehr eingängig. Vielleicht kennst der eine oder andere auch wieder an der Melodie. Ein sehr schnelles Stück, nach wie vor ein sehr modernes Stück, sehr melodisch, hat überhaupt nichts mit kirchlicher Musik zu tun. Und das Stück, was ich euch jetzt einspiele, habe ich auf YouTube gefunden, und es wird genau auf der Orgel auch gespielt, auf der der Herr Vidor das allererste Mal gespielt hat, als er es komponiert hatte. Also ich spiele das Stück jetzt mal ein, ich hoffe, das klappt hier alles, und wir sagen schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, macht's es gut.
Servus und goodbye.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. So, jetzt starten wir hier mal. Es rauscht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist noch der Vorspann. Es wird spielen Kalevi Kivinemeni. Das ist ein bekannter finnischer Organist.